Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Brainflix mit mir oder halt mit der Christiane und mit mir, dem Julius.
Ja, ich bin halt auch mit dabei. Ne?
Genau. Und ja, wir haben heute auch zwei Gäste dabei, nämlich die Becky und den Christopher.
Hallöchen.
Buongiorno.
Ihr könnt euch mal kurz vorstellen, vielleicht für die HörerInnen, die euch noch nicht kennen.
Was nicht viele sein können, aber
ja, wir machen Podcasts. Nein, also ich bin Becky, man findet mich im Internet unter @genderbeitrag und gemeinsam mit Christopher mache ich die Podcasts Klassiker der Filmgeschichte und KulturpessimistInnen, wo wir Filme und Serien mit so ein bisschen emanzipatorischer Perspektive angucken. Und dann mache ich noch ein paar andere Podcasts, zum Beispiel Friff, Frauen reden über Fußball oder den Filmlöwinnen-Podcast. Genau.
Genau, ich bin der Christopher, wie Becky schon gesagt hat, KulturpessimistInnen und Filmklassiker. Bei mir kommt dann noch der Countdown-Podcast dazu, wo es um Raumfahrt geht und die Zeitspeise, wo es um die Geschichte von dem Essen geht, von einzelnen Gerichten oder von berühmten Köchinnen und Köchen. Genau, das sind meine Projekte.
Und nicht zu vergessen, immer wieder gern gesehener Audiophil-Kolumnist.
Das stimmt, ja.
Ja, genau. Ja, das ist ja eine ganze Menge. Wir werden das natürlich alles verlinken in den Shownotes und ja, damit euch dann unsere ZuhörerInnen auch gut finden können. Genau, und wir haben aber heute ein Thema, also die meisten haben das sicherlich durch den Titel dann festgestellt, um was es geht, aber ich werde es trotzdem nochmal kurz vorstellen. Also es geht heute um deutsche Filme und wir haben das etwas aufgeteilt, weil das dann doch recht viele waren, die zusammengekommen sind, besonders bei vier Leuten, die halt ne, ihre liebsten deutschen Filme zusammentragen. Deswegen machen wir das so, dass wir heute 10 Filme vorstellen aus Deutschland, die jetzt aber eher so ein bisschen in die komödiantische Richtung gehen oder halt eher so eine lockere Unterhaltung sind. Und in der nächsten Folge nehmen wir dann etwas ernsthaftere Filme vor, also dann eher in die Drama-Richtung. Ja, und das ist auch so nochmal kurz zur Erklärung, was wir für Filme nehmen. Also das ist eine rein subjektive Liste. Das bedeutet jetzt nicht die Top 10 der deutschen Filme, dass es wirklich die besten Filme sind aus Deutschland, weil man das schlecht sagen kann, welche das überhaupt sind. Deswegen ist es einfach, das sind unsere Lieblingsfilme, also die uns am Herzen liegen und deswegen kann es auch sein, dass der ein oder andere große deutsche Klassiker nicht drin ist. Und das ist auch so, die Filme kommen jetzt auch nur aus Deutschland, also nicht aus dem deutschsprachigen Raum, also nicht aus Österreich oder der Schweiz oder halt einem anderen Land, Belgien oder Luxemburg, wo man auch noch ein bisschen Deutsch spricht, sondern wirklich nur aus Deutschland.
Mhm. Und Julius, das war ja ein Wunsch von dir, dass wir das mal machen.
Ja.
Warum eigentlich? Findest du, dass der deutsche Film ein bisschen gepusht werden muss? Oder?
Das auch, genau, das finde ich. Weil, viele so in meinem Umkreis, also wenn man so über den deutschen Film redet, dann kommt oftmals so die Aussage, ach naja, deutsche Filme, die sind doch alle schlecht und so. Und naja, gucke ich nicht, gucke halt nur so ausländische Produktion. Meistens dann natürlich US-amerikanische Produktion. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es kommen sehr viele gute Produktionen aus Deutschland, die laufen aber meistens so ein bisschen unter dem Radar. Und dann wird ja auch oft so gesagt, naja, deutsche Filme sehen meistens nicht so gut aus, das Schauspiel ist nicht so gut und so weiter. Ja, man muss da aber in der richtigen Ecke suchen. Also es gibt sehr viele gute und fähige SchauspielerInnen. Man muss halt nur schauen, ne? Also wo man auch die richtigen guten Perlen finden. Und das ist halt so heute auch unsere Aufgabe oder unser Anliegen, den Leuten hier, die hier zuhören, auch gute Filme aus Deutschland vorzustellen.
Mm. Becky und Christopher, habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht, dass über deutsche Filme so die Nase gerümpft wird oder man das vielleicht mit Til Schweiger-Filmen gleichsetzt oder wie ist da euer Eindruck?
Also, wenn man noch frühe Folgen der KulturpessimistInnen hören würde, würde man mich sagen hören, dass ich mit dem deutschen Film absolut nichts anfangen kann und ihn verachte. das hat sich in den letzten 5 Jahren dann doch sehr stark geändert. Hm. Und wie man jetzt auch gleich merken wird, habe ich einige deutsche Filme, die ich sehr, sehr gut finde und würde sagen, das deutsche Kino, es fällt, wenn man sich so die deutschen Kinocharts anschaut und so schaut, was so auch in dem Mainstream an Filmen besprochen wird, fällt es sich so ein bisschen schwer vorzustellen, dass es gute deutsche Filme gibt. Aber ich glaube, das ist in anderen Ländern nicht anders. Und das Problem ist halt, dass die schlechten Filme aus anderen Ländern nicht unbedingt nach Deutschland kommen oder nicht so stark nach Deutschland kommen. Deswegen gibt es da schon einen vorgeschalteten Filter, den wir als deutsche ZuschauerInnen beim deutschen Kino halt nicht haben. Und ja, wir werden in den nächsten 2 Folgen bestimmt sehen, dass es noch viel, viel mehr auch lustige Sachen gibt neben Til Schweiger.
Ja, ich habe ja tatsächlich, keine Ahnung, vor 15 Jahren oder so noch sehr gerne Til Schweiger-Filme geguckt. Auch schwer vorstellbar aus heutiger Sicht. Aber das, also irgendwie so in meiner Jugend und jungem Erwachsenensein war ich noch so in Freundeskreisen, wo man das gemacht hat. Und das wäre wahrscheinlich auch das Erste gewesen, was mir damals eingefallen wäre, wenn du mich nach deutschem Film gefragt hast. Zum Glück hat sich mein Filmblick ein bisschen geweitet seitdem oder ein bisschen sehr geweitet seitdem. Und ich freue mich schon ganz besonders auf mindestens einen Film, den wir heute vorstellen, der vielleicht zu meinen Lieblingsfilmen überhaupt gehört und der so gar nichts mehr mit Schweiger-Kino zu tun hat sozusagen. Deshalb, also das deutsche Kino hat eindeutig mehr zu bieten, als die meisten so meinen.
Ja, dem schließe ich mich auf jeden Fall an und ich glaube, ich weiß, von welchem Film du sprichst, denn ich sehe das ganz, ganz ähnlich. Okay, sollen wir dann mal zu den 10 Filmen kommen, die wir uns ausgesucht haben?
Genau, das ist jetzt auch kein Ranking gibt es hier. Also jetzt den ersten Film, den wir jetzt nennen, der ist jetzt nicht auf Platz 10 oder so, sondern das ist jetzt einfach ganz gut durchgemischt.
Genau, Altes und Neues durchmischt.
Genau.
Ja, richtig.
Und dann kommen wir gleich zu dem ersten Film, das ist nämlich Oh Boy aus dem Jahr 2012 von Jan-Ole Gerster. Genau, also das ist nämlich der Debütfilm gewesen von Jan-Ole Gerster. Bisher hat er auch leider nur 2 Filme gedreht und das war auch sein Abschlussprojekt an der Filmhochschule in Berlin. Und da ist ihm gleich so ein großer Erfolg gelungen. Also der hat auch nur 300.000 Euro gekostet. Insgesamt und 350.000 Kinozuschauer hatte dieser Film. Hm. Also das ist dann schon ein großer Erfolg für so einen gering budgetierten Film. Und er hat auch gleich einen Darsteller bekommen als Hauptdarsteller, der relativ bekannt ist hier in Deutschland, nämlich Tom Schilling. Der spielt nämlich den Nico. Und da kannst du ja mal jetzt ein bisschen auf den Inhalt eingehen, also eine kurze Inhaltsangabe vorlesen.
Genau, es geht um den Berliner N20er Nico. Der hat bereits vor 2 Jahren sein Jurastudium abgebrochen und lebt seitdem in den Tag hinein. Der Film, der an nur einem einzigen Tag spielt, verzichtet weitgehend auf eine Erzählhandlung und zeigt in episodenhaften Szenen, wie Nico vor der Kulisse Berlins ziellos durch die Stadt treibt und dabei mit teils komischen, teils tragischen Situationen konfrontiert wird.
Genau, und das ist wirklich so ein Film, der hat keine großartige Geschichte. Darum geht es aber auch nicht so richtig in dem Film. Das kann man sich so vorstellen, also wenn ihr zum Beispiel so Jim Jarmusch-Filme kennt, die treiben ja auch so vor sich hin. So, ne? Da geht es ja auch eher um Begegnungen und
um die Gespräche.
Genau, um die Gespräche, um Figuren, die einfach nicht wissen, wie sie mit ihrem Leben da, also wie es weitergehen soll und so weiter. Mm. Und genauso ist dieser Film eigentlich auch. Und deswegen liebe ich den auch so, weil ich Jim Jarmusch liebe und weil da auch so Berlin so ein bisschen von der anderen Seite auch mal gezeigt wird so und das auch rein in Schwarz-Weiß, ist auch so eine Besonderheit des Films. Und diese Begegnungen sind halt irgendwie so teils so skurril und teils so witzig und aber auch wieder so traurig in manchen Momenten. Und das hat mich damals total begeistert und ich habe auch nicht so viel erwartet von dem Film, weil natürlich Jan-Ole Gerster hat mir damals nichts gesagt, weil den kannte man halt nicht. Das war halt auch sein Debütfilm. Aber ich habe es mir auch wegen Tom Schilling, also Tom Schilling kannte ich halt und den fand ich eigentlich immer schon recht sympathisch. Und den Trailer habe ich so halt im Vorfeld gesehen, also glaube ich so im Kino. Und da war der aber, also der Trailer an sich ist recht langweilig, so muss ich sagen. So ein bisschen wie bei Toni Erdmann, so, ne? so ein, wo man sich so denkt, ja, was kann ich denn jetzt davon erwarten? Und dann war der halt auch noch in Schwarz-Weiß und so. Und ich dachte mir, ist das jetzt so ein gewollter Kunstfilm oder sowas? Mm. Ich weiß es nicht. Aber dann habe ich den halt geschaut und war extrem begeistert davon, habe auch sofort einem Freund Bescheid gesagt, der hat auch sehr gerne Filme schaut und habe gesagt, hier, schau den mal an, ne? Und dann hat er den auch angeschaut und dann hat er mir dann auch begeistert zurückgeschrieben und war auch komplett hin und weg davon. Haben uns auch sehr lange darüber unterhalten, so, weil das auch, naja, also zum Ende hin ist der auch recht, wie soll ich sagen, philosophisch. Also da kann man sich schon seine Gedanken so machen, weil es geht ja um diesen Nico, der sein Studium geschmissen hat und einfach so in den Tag hineinlebt. So, der weiß einfach nicht, was er machen soll, ne? Und deswegen geht er halt einfach so durch Berlin. Also der macht wirklich nicht viel. Und das ist eigentlich auch in dem Film selbst. Bekommt eigentlich nur so einen Tag mit, wo der einfach auch nicht großartig was macht. Eigentlich würde er einfach nur einen Kaffee bekommen. Also eigentlich geht es so ein bisschen wie bei The Big Lebowski irgendwie, ne? Der Jeff Lebowski will einfach nur einen Teppich haben, so wie der neuen. Und da ist es einfach so, der Nico möchte einfach nur einen Kaffee haben, aber der kriegt den ganzen Film irgendwie keinen Kaffee. Außer zum Schluss, das kann ich schon mal spoilern, aber und in der Zwischenzeit, also trifft er halt immer so auf Leute und er hat auch so seinen besten Freund, gespielt von Marc Hosemann, der halt auch so sehr seltsam drauf ist. Also der fährt dann halt auch mal so ihn so rum durch Berlin und dann zitiert er auf einmal so Taxi Driver und sowas. Ist auch so ein bisschen filmverrückt und ja, ist halt auch so ein bisschen merkwürdig drauf. Und dann fahren die so auch ans Set und er ist halt auch, glaube ich, Schauspieler und naja, hängt sich da halt voll rein und so und hält ziemlich viel von sich. Und ja, darum denkt er halt, er ist ja so der neue Robert De Niro und so. Und dann trifft er zum Beispiel auch den Nico, seine Ex-Freundin, oder nicht Ex-Freundin, sondern seine ehemalige Mitschülerin, die damals, als er noch zur Schule ging, sehr dick war und die er halt gemobbt hat so in der Schule. Mhm. Dann hat die aber in der Zwischenzeit sehr stark abgenommen, ist jetzt halt total schlank und so. Ja, und die freut sich erstmal, dass sie den Nico sieht und so, ne? Und irgendwann treffen die sich später auch nochmal wieder. Ja, dann kommt irgendwie so raus, also irgendwie wirft sie ihm dann vor, dass, ne, dass er sie ja so gemobbt hat und so weiter und trotzdem will sie was mit ihm anfangen, weil früher stand sie total auf ihn, aber er hat sie ja nicht beachtet, weil sie halt noch so dick war und so weiter und naja, da entspinnt sich dann auch so eine sehr merkwürdige Szene und da ist es dann auch noch so, dass man so nach dieser Szene oder kurz davor, ich weiß nicht mehr so recht, auf jeden Fall trifft man dann auch Frederik Lau, der hat da auch einen kurzen Gastauftritt. Der spielt dann so
kannte man den da schon?
Naja, nur aus Die Welle. Also der hat ja so als Kinderdarsteller angefangen.
Ah, okay.
Ich glaube, das war Die Welle. Also da war noch recht jung. Und der Robert Hofmann hat da auch mitgespielt. Der hat einen ganz kurzen Gastauftritt. Also dieser Filmkritiker aus YouTube, ne?
Ja, Julius, jetzt muss ich diesen Monolog mal unterbrechen. Ich habe den Film ja auch gesehen, ich fand den auch gut. Aber alles, was du jetzt so sagst, also das ist jetzt eine etwas gemeine Frage, ne? Mm. Aber ist das nicht einfach nur ein Jim Jarmusch-Rip-Off? Was macht diesen Film denn so gut?
Ja, das kann man jetzt vielleicht ein bisschen vorwerfen. Aber mich hat der damals halt, also das ist halt auch so ein Film, der hat mich einfach komplett persönlich angesprochen, so, ne? Mhm. Also schon allein von der Ästhetik, schwarz-weiß und so dieses, der hat sehr schöne Kameraeinstellungen und so weiter und auch sehr schöne Musik ab und zu, also ein bisschen auch so jazzig. Naja, und ich mag halt einfach so diese Art von dieser Erzählung so, ne? Dieses bisschen Melancholische, dieses ein bisschen Skurrile und so weiter. Also das alles, was eigentlich auch so Jim Jarmusch auszeichnet, so, ne?
Okay.
Ja, man, ich finde den einfach gut, weil der halt wie Jim Jarmusch ist.
Das ist doch eine Aussage.
Und halt einfach nur in Deutschland spielt, so. Das ist halt, ich finde, der Jan-Ole Gerster ist so ein bisschen der deutsche Jim Jarmusch.
Kann ich da eine kurze Zwischenfrage stellen?
Natürlich. Ja.
Also ich kenne den Film nicht, ich habe mir aber vorher den Trailer nochmal in Vorbereitung angeschaut und es hat mich auch so ein bisschen an Herr Lehmann erinnert, also gerade dieses Berlin-haftige an diesem Film, dass es auch darum geht, jedenfalls im Trailer, dass Berlin ja im Grunde ein Drecksloch ist, was man komplett abreißen und neu bauen müsste. Und 2012 war ja auch so ein bisschen die Hochphase dieser arm, aber sexy Geschichte von Berlin, wenn ich das nicht komplett falsche Erinnerungen habe. Und mich hat der Trailer total angesprochen, weil ich wahrscheinlich auch das Jim Jarmusch-haftige an diesem Film mag. Mich hat er auch so ein bisschen an Frances Ha erinnert von Noah Baumbach. Ja. auch weil halt Schwarz-Weiß und so Slacker, die irgendwie in der Stadt unterwegs sind und genau, an den ersten Film von Richard Linklater, der tatsächlich auch Slacker heißt, wo es im Grunde auch keine richtige Handlung gibt, aber einfach Jugendliche gezeigt werden, die einfach abhängen und Unterhaltungen führen. Und ich finde so eine Form von Film, so, ich glaube, das nennt man Slice-of-Life-artige Filme, richtig geil. Mhm. Also hat mich sofort angesprochen, der Trailer. Den werde ich mir auf jeden Fall
dann noch nachher anschauen. Dann schaut ihn euch mal an, genau. Also, ja.
Ja, in Berlin, glaube ich, kann man den tatsächlich auch immer mal wieder noch im Kino sehen. Also, weil, also ich meine, der ist jetzt 8 Jahre alt und trotzdem ist der, glaube ich, so für die Berlin-Identität, für viele Leute so ein identitätsstiftender Film irgendwie, in dem sie sich wiederfinden. Ja. Also deshalb, ich glaube, das ist halt nicht nur ein Film über ihn, sondern auch über die Stadt total. Und deshalb, also vielleicht suchen wir uns da mal hier die ein oder andere Kinovorstellung.
Ich habe einen Hot-Take. ist nämlich der Herr Lehmann für unsere Generation, also für die Generation, die jetzt gerade so mit dem Studium fertig ist. Also ich habe so das Gefühl, dass viele Leute Anfang der 2000er nach Berlin gezogen sind, weil sie Herr Lehmann gesehen haben, der ja so, glaube kurz vor oder kurz nach der Wende spielt und gedacht haben, sie wollen dieses Berlin-Flair haben und haben sie dann dadurch, dass sie gekommen sind, kaputt gemacht. Und jetzt haben wir halt dieses Berlin-Flair von der Kaffee kostet 3,20 und es sind irgendwie nur desillusionierte Studenten unterwegs, die von ihren Eltern Geld bekommen und jetzt hat man dadurch wieder so ein geupdatetes Berlin-Flair. Also vielleicht ist es auch nicht nur ein Rip-Off von Herr Lehmann oder Jim Jarmusch, sondern einfach für die aktuelle Generation dieser Film.
Ja, das kann man eigentlich ganz gut so sehen. Und das hat mich halt auch so einfach angesprochen, so, weil das halt auch so diese jetzige Generation anspricht. Ich bin zwar jetzt kein Sohn aus reichem Haus oder so, eigentlich komplett das Gegenteil so. Also das hat mich jetzt nicht angesprochen, aber so diese ein bisschen Perspektivlosigkeit, so ein bisschen so dieses, wo soll es mit mir hingehen, so, ne? Und das ist ja auch so, dieser Film entwickelt ja irgendwann auch so ein, also man begleitet ja den Nico und der weiß ja wirklich nicht, wo es hingehen soll. Und am Ende, ich will da jetzt natürlich nichts vorwegnehmen, aber dann gibt es natürlich dann so eine Art Licht so am Ende des Tunnels, ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung so dann, wo er sich dann so ein bisschen so, naja, jetzt muss ich doch mal was tun, so, ne, ich kann doch nicht hier, das kann doch nicht so mit mir weitergehen, so, und dieser eine Tag verändert das halt, ne, also dieser eine Tag ist dann eigentlich so entscheidend so ein bisschen für den Nico, das ist nicht jetzt irgendein Tag, der rausgepickt wird, sondern der Tag, wo dann so ein Umdenken stattfindet bei dem Nico, ja.
Ich finde es auch sehr spannend, dass für so ein Abschlussprojekt dann nicht nur Tom Schilling dabei ist, sondern auch Ulrich Nöten, der wahrscheinlich noch der viel größere Schauspieler zu der Zeit war.
Na, weiß man nicht. Das war schon auch Hochphase Tom Schilling gerade.
Also. Aber das zwei so sehr bekannte Schauspieler. Ich weiß nicht, wie bekannt Justus von Donani zu der Zeit war, oder war der vielleicht der Kommilitone von Jan-Ole Gerster? Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ich glaube, damals noch nicht so. Okay. Also danach.
Das sah nicht so alt aus im Trailer.
Danach hat man aber noch öfter ihn gesehen, so, oder hier Michael Quistek natürlich, der ist ja auch recht bekannt. Auch sein Sohn Robert Quistek, der ist ja auch so zu der Zeit recht bekannt gewesen in deutschen Filmen. Da kommen wir auch nochmal später zu einem Film, wo er auch mitspielt.
Das ist der Vater aus, also ich habe gesehen, dass sowohl Friederike Kempter als Nadeshda kannte ich aus dem Münsteraner Tatort und ich weiß nicht, ob es
Michael Quistek ist
der Vater vom Kommissar. Also die beide kenne ich aus dem Münsteraner Tatort.
Okay, Tatort, das sagt mir mal gar nichts. So. So, da kann ich einfach nicht mitreden.
Da kommen wir in der nächsten Folge. Ja,
genau, da darf sich dann nämlich Becky einen Tatort-Film raussuchen.
Hey. Ja. Es wird kein Münsteraner Tatort.
Auf jeden Fall, Oh Boy ist ein wirklich sehr guter Film und auch ein sehr guter Debütfilm, muss ich dazu sagen. Lara hat ja jetzt Jan-Ole Gerster letztes Jahr rausgebracht. Und da war ich schon so ein bisschen, also ich habe ja sehr lange auf einen Nachfolgefilm gewartet, so, ne, und konnte es auch kaum abwarten, den dann im Kino zu schauen. Und war dann auch sehr begeistert von Lara. Der ist natürlich, jetzt fand ich nicht so gut wie Oh Boy, weil der natürlich dann auch nicht mehr so überrascht hat. Aber der ist ähnlich aufgebaut wie Oh Boy. Und also wer Oh Boy mochte, der kann dann auch gerne sich Lara danach anschauen. Und
das hätte auch ein Urteil von Robert Hoffmann sein können.
Ja, das kann sein. Sehr schön. Ja, aber ich sag mal so, also wer diesen Stil mag von Oh Boy, der kann das doch auch gerne weiterführen. Wer dann ein bisschen Blut geleckt hat, der kann dann Lara schauen und danach natürlich die ganze Filmografie von Jim Jarmusch. Weil die ist auch nicht verkehrt.
Fans greifen zu, der Rest spielt Probe.
Genau. Ja, also das war jetzt so meine Worte zu Oh Boy. Also ich mag den wirklich sehr. Und
ja, das haben wir
gemerkt.
Das war
auch so ein großer Grund, weswegen ich eigentlich das hier machen wollte, über Oh Boy sprechen.
Ist doch sehr schön, dass wir damit gleich anfangen konnten.
Genau. Gut, Julius, sollen wir zum nächsten Film kommen? Oder?
Ja.
Ja, du bist fertig, ne? Ja, der nächste Film ist ein Film, den Christopher reingebracht hat. Wobei, ich glaube, wir können uns da alle anschließen, dass wir den alle ziemlich gut finden. Oh ja. Es ist nämlich Kein Pardon von 1993.
Ja, also Regie ist hat Happe Kerkeling auch selbst gedreht, den Film. Ich glaube, das war auch sogar sein Spielfilmdebüt. Er spielt auch selber die Hauptrolle, spielt dann auch noch Heinz Schenk mit, der spielt diesen Moderator, diesen Heinz Wäscher.
Wäscher mit Ä.
Ach so, Wäscher, ja genau.
Das hat mir niemand gesagt.
Das dann wusste ich nicht. Die Annette Kruschke spielt noch mit und einen kleinen Gastauftritt oder halt einen größeren Gastauftritt hat der Dirk Bach auch damals gehabt. Genau, der eine sehr, also das ist schon so sehr bemitleidenswert, diese Rolle von Dirk Bach. Ja, also das sind so die bekanntesten Schauspieler. Ansonsten, kannst du dann zum Inhalt was sagen, Christiane?
Ja, der Hauptdarsteller ist der ungeschickte Peter Schlönske. Der arbeitet als Schnittchenauslieferer im Familienbetrieb und ist großer Fan der Unterhaltungssendung Witzigkeit kennt keine Grenzen von Moderator Heinz Wäscher. Seine Mutter meldet ihn für eine Talentshow der Sendung an. Zwar kann er den Talentwettbewerb nicht für sich entscheiden, doch lernt er im Gebäude des Senders die Tontechnikerin Ulla kennen, die ihm einen Job als Kabelhilfe besorgt. Er erhält nun Einblick in die Produktion seiner Lieblingssendung und stellt fest, dass Heinz Wäscher keineswegs so nett ist, wie er im Fernsehen immer wirkt, sondern ein selbstverliebter Choleriker, der die Mitarbeiter am Set mit seiner Arroganz und seinen unerträglichen Starallüren tyrannisiert. In einer Live-Sendung wird Schlönske als lustiger Glückshase eingesetzt. Als er im Verlauf der Sendung einen Wutausbruch bekommt und Wäscher wüst beschimpft, begeistert dies den Programmdirektor dermaßen, dass er Schlönske den Moderatorenplatz Wäschers anbietet. Ja, Christopher, magst du mal anfangen, um darzustellen, warum dieser Film unbedingt in diese Liste musste?
Ja, damit man mit mir ein normales Gespräch führen kann. Ja, das ist tatsächlich Ich finde den Film, abgesehen davon, welchen Wert er mittlerweile bei mir persönlich einnimmt, einfach sehr schön, weil er so nochmal eine Hommage an das deutsche Fernsehen ist, so wenn man so Wetten, das kennt und also so diese ganzen klassischen Live-Shows, so 3 Stunden mit Live-Publikum, mit Show-Act, mit Show-Treppe auch noch, also das klassische deutsche Fernsehen, was es wahrscheinlich 1993 schon mal gar nicht mal so genau gab, wie es wahrscheinlich da dargestellt wurde. Einfach auch sehr, sehr schön diese ganzen Abläufe im Hintergrund zeigt und diese ganzen Charaktere, die es wahrscheinlich in der einen oder anderen Form wahrscheinlich auch wirklich in jedem Fernsehsender so gegeben hat, zusammenbringt und dann dieser, ja, einfach dieser Happe Kerkeling-Witz, der immer so ein bisschen was Deutsch-Biederes hat, und sich da auch über lustig macht, aber nicht in der Art, wie es Loriot getan hat, was ja wahrscheinlich so der andere große deutsche Komiker ist, der von Filmen her bekannt ist, sondern dass immer noch so ein bisschen mit so einem schelmischen Humor gemacht hat und nicht so ganz trocken, wie es Loriot gemacht hat. Also ich finde, er hat einen ganz eigenen Humor und porträtiert dort das Fernsehen, was er ja also Happe Kerkeling ist ja auch bekannt dafür, dass er sehr großer Fernsehen-Fan war. Also es steckt ja auch sehr viel Autobiografisches in diesem Film. Also dass er früher halt immer Flipper geschaut hat, dass er generell als Kind viel zu lange vorm Fernseher gesessen hat. Danach kommt ja noch ein anderer Film, wo es um Happe Kerkeling geht. Ich finde, das ist halt so ein Film, der so sehr vieles abbildet, was mir sehr gefällt. Und natürlich auch, weil mittlerweile ich einen gewissen Freundeskreis aufgebaut habe, wo wir uns im Grunde ausschließlich über Kein Pardon-Zitate unterhalten. Liebe Grüße gehen da raus an den Jan Giesmann, der man ja auch aus der Podcast-Szene kennt, wenn wir uns sehen, dass wir uns da schon mit der Dödel begrüßen und dann auch nicht mehr aufhören.
Ja, und zu diesen Gesprächen gehört auch, dass die beiden versuchen, die Urban Legend zu verbreiten. Ich hätte diesen Film nie gesehen. weil ich nicht jedes dieser Zitate, die sie um sich werfen, sofort dem Film zuordnen kann. Also ich glaube, Christopher kann wirklich diesen Film komplett auswendig und hat für jede Situation das passende Kein-Pardon-Zitat parat.
Wir sind ein modernes, mittelständisches Unternehmen.
Ja. Oh ja. Ja.
Julius, du hast den doch vorletztes Jahr oder so zum ersten Mal gesehen.
Ja, ich habe den sehr spät gesehen. Ich habe den aber jetzt letztens vor ein paar Wochen auch nochmal geschaut, weil ich so Lust hatte darauf, weil der auch so lustige Momente halt hat. Also zum Beispiel dieser Automat mit dieser Glücksmelodie. Finde ich großartig, da muss ich jetzt mal lachen.
Fahren Sie hier Ihre persönliche Glücksmelodie.
Wie der auch redet. Geben
Sie Ihr Gewicht ein. Geben Sie Ihr echtes Gewicht ein.
Ja. Oh, ist so großartig, ich muss wieder so lachen, wenn ich dran denke. Ja, und halt so dieses, das ist auch so ein schöner, also man merkt so richtig, dieser Film, der strahlt so richtig diese 90er Jahre aus, diese Anfang der 90er, so auch diese Spielshow-Flair, so was ich auch so mochte als Kind, also wenn man Wetten, dass geschaut hat oder so, wie das halt schon Christopher auch gesagt hat, so ist halt so eine richtige Hommage. Und das mag ich halt auch sehr an dem Film. Und ich mag das auch dann so, wie sich der Film auch entwickelt, so, ne, weil erstmal so ist ja dieser, wie heißt der, Hans Wäscher. Der ist ja erstmal das große Arschloch des Films, so. Aber dann so die Entwicklung, die dann halt die Figur von Harpe Kerkeling so, also der Peter Schlenzke dann vollzieht, finde ich dann eigentlich auch ganz interessant so zum Schluss hin.
Ja. Ist ein bisschen tatsächlich, wie Harpe Kerkeling heute auch ist. Also nichts gegen Harpe Kerkeling, aber ich finde ihn leider sehr affig mit seinem Seidenschal, den er ja jetzt in jedem Interview trägt, oder ich weiß nicht, ob er mittlerweile immer noch trägt. Auf jeden Fall ist es halt auch sehr schön, weil das vielleicht unsere Generation gar nicht mehr so bekannt ist, aber Heinz Schenk war ja tatsächlich ein sehr bekannter Fernsehmoderator, der ja wirklich auch so Sendungen bekannt war, und dass der dann halt nochmal quasi sich selbst hier parodiert, also der Vorname blieb ja dann auch gleich bei Heinz. Mhm. Heinz. Ja. Das ist halt auch sehr charmant. Lustige Anekdote noch zu Dirk Bach, der hat ja dann im Kein Pardon Musical, was glaube ich vor gar nicht allzu langer Zeit noch lief, tatsächlich dann auch den Peter Schlünske gespielt, also bis zu seinem Tod dann. Aber der war dann auch sehr groß involviert in dieses Kein Pardon Musical.
Also ich muss sagen, ich kenne den schon sehr, sehr lange. Ich habe den als Kind zum ersten Mal gesehen und dann mit dir zusammen, Julius, vor 2 Jahren dann nochmal, das zweite Mal. Und also als Kind fand ich den halt einfach nur lustig, aber jetzt, als ich den kürzlich geguckt habe, habe ich festgestellt, dass der extrem abwechslungsreich ist, was so die Tonalität allein angeht. Also klar, es wird jetzt kein Drama in dem Sinne daraus, aber erstmal so diese Desillusionierung, die der Peter da miterlebt, und dann eben auch seine Wandlung, indem er dann in diese Rolle reingedrückt wird und was das mit ihm macht, da steckt schon echt viel. Also zum einen natürlich die Hommage an das Fernsehen, was ihr ja schon genannt habt, aber halt auch viel Kritik, Gesellschaftskritik ist jetzt, wie gesagt, Medienkritik, kann man ja, das vielleicht sagen? Ja, viel Medienkritik,
also das sieht man ja besonders an diesen Produzenten von dieser Sendung, also wie die eigentlich auch miteinander umgehen und wie die halt mit den Angestellten umgehen, das ist eigentlich auch unter aller Sau. Ja, und wie die halt dann auch ständig irgendeine Person dann pushen möchten, also auch mit diesem Casting so, wo die dann irgendwelche Leute nehmen so, wo sie dann denken, ja.
Tina, jetzt sing doch mal.
Auch mit dem Kind, also ja. Mit dem Kind und der Mutter, das ist auch großartig.
Ja, ja. Ja.
Und also wirklich diese Wutausbruchszene, die auch schon in der Inhaltsbeschreibung drin war, also mit dem lustigen Glückshasen, der dann so ein bisschen aus der Rolle fällt. Das ist schon wirklich, also ich freue mich jedes Mal auf diese Szene, wenn ich den Film gucke. Das ist einfach echt richtig gut.
Eine richtig gute Szene finde ich auch, in dem dann, also als dann dieser Wechsel kommt, als dann auf einmal Peter Schlönske die Rolle übernimmt von Dings, Heinz Wäscher. Und sie sich dann auf dem Gang so gegenüber dann entgegenkommt. Und dann die Gedanken so der einzelnen Person so. Ja. Und es ist so großartig. Ja. Ich liebe das.
Total.
Ich holte mir auch noch 60 Mark für die Correga-Tabs.
Ja, für die Correga-Tabs.
Ich bin nicht kein Gebissträger. Die beste Szene ist ja für mich, wo die Kinder von der Schülerzeitung kommen und sagen, Herr Wäscher, was sagen Sie zur Atompolitik? Seid ihr denn vom Spiel? Es ist halt, der Film lebt halt weniger durch die Handlung, die er so komplett hat, sondern also durch die vielen einzelnen Szenen, wo man halt auch merkt, dass H.P. Kerkeling halt ein ganz großer Sketch-Komiker ist und halt sehr gerne so sich Sketche ausdenkt. Also kennt man ja Beatrix und alles Mögliche und Schwule im Café. Und das jetzt einfach daraus einen kompletten Film gestrickt hat, wo es im Grunde sehr, sehr viele kleine Versatzstücke gibt, die dann aber trotzdem eine einheitliche Geschichte bilden. Also es ist jetzt keine Anthologie oder so, sondern es gibt halt schon eine durchgehende Geschichte. Ich finde auch Ulla als Charakter sehr, sehr gut, weil sie ja die Einzige ist, die sich jetzt davon nicht beeindrucken lässt vom Fernsehen, obwohl sie dort arbeitet als, ich weiß nicht, ist das Foley Artist oder so? Also sie macht halt die Geräusche im Film. Mhm. Auch eine sehr coole Szene, wo sie dann sagt, mach mal deine Hose auf. So, wir kennen uns doch kaum. Also ich glaube, mit Papa und the Porters sind das für mich so die 90er-Jahre-Filme, die sich bei mir ins Kleinhirn eingebrannt haben.
Mhm. Auf jeden Fall. Christopher, ich muss dich jetzt noch mal was fragen. Du bist ja ein ganzes Stück jünger als ich, ne? Und ich bin ja auch mit diesen ganzen Samstagabendshows aufgewachsen. Was hast du denn eigentlich noch davon mitbekommen? So, gab es da noch irgendwas, was zu deiner Zeit lief, was du gesuchtet hast?
Naja, eigentlich hauptsächlich Wetten, dass. Das kann ich mich sehr genau daran erinnern, dass ich das geschaut habe. Ich habe viel mit meinen Großeltern so Schlagershows geschaut, also so Musikantenstall oder so. Das habe ich noch gesehen. Ja, dann, aber es ging dann auch sehr schnell. Also ich meine, diese Samstagsabendshows, die gibt's ja immer noch. Das ist dann halt Joko und Klaas und irgendwie Duell um die Welt und die beste Show.
Schlag den Raab.
Ja, das habe ich tatsächlich nie so gesehen. Also Raab war nie, also ich glaube, bei Raab, das habe ich übersprungen. Aber das gibt's ja immer noch. Aber von so den ganz klassischen, glaube ich, kenne ich nur Wetten, dass. Aber es, glaube ich, reicht ja auch. Das ist ja sozusagen die finale Form dieser Art von Sendung.
Kennt ihr noch die 100.000-Mark-Show?
Natürlich, mit Ulla Kock am Brücken.
Oder Traumhochzeit. Wechseln
mit Traumhochzeit auf
Das fand ich großartig als Kind. Das waren so meine Lieblingssendungen.
Mit dem heißen Draht.
Oh ja, der heiße Draht war großartig.
Ja, habe ich auch geliebt.
Das habe ich schon zum Beispiel nicht mehr gesehen.
Christoph hat Ulla Kock am Brink kennengelernt, als sie beim Großen Backen zu Gast war.
Ah ja, okay. Also eins, was ich noch sehr, sehr gern gesehen habe, das lief aber, glaube ich, freitagabends auf WDR, war Geld oder Liebe mit Jürgen von der Lippe. Mhm. Kennt ihr das?
Ja, das ist bestimmt auch ganz schlimm, wenn man sich das heute noch mal angucken würde.
Ich glaube auch, aber damals fand ich das so unterhaltsam.
Ja, das haben wir auch geguckt bei uns zu Hause und noch eine Zeit lang Dalli mit Frank Elzner.
Mm, okay. Und die große Rudi Carrell-Show, die habe ich auch geliebt.
Ich weiß gar nicht mal, ob ich da, also...
Das war sehr früh. Mm. Das war noch.
Meine Mutter hatte so zu meiner Geburt so ein Buch geschenkt bekommen, wo man so alle möglichen Sachen eintragen konnte, so wie war das Wetter an meiner Geburt und solche Sachen. Mm-hmm. Und da war auch eine Frage, wer ist der größte Entertainer quasi in meinem Geburtsjahr gewesen? Und da hat meine Mutter Jürgen von der Lippe eingetragen. Okay. Also kam ja auch in meinem Geburtsjahr raus. Also das ist tatsächlich ein Film, den ich halt dann sehr, sehr viel später erst für mich entdeckt habe. Mm. Was kann ich, wie ich drauf gekommen bin. Es gibt auch so ein paar andere H.P. Kerkeling-Filme, die aber alle leider nicht so gut sind. Also es gibt noch Willi und die Winzers, wo es darum geht, dass H.P. Kerkeling ein Bettengeschäft in Wuppertal hat und in Hannover hat und dann wird die englische Königsfamilie entthront und sie müssen jetzt zu ihren nächsten Verwandten nach Hannover zurück und das ist nämlich dieser Willi Bettenburg aus Hannover und dann gibt es dann auch so Sachen, dass er dann mit Prinzessin Diane zusammenkommt, also war weit vor der Trennung auch überhaupt. Mm. Der ist leider nicht so knackig, weil man dann schon gemerkt hat, er wollte irgendwie so eine, also es ging da nicht mehr um die einzelnen Gags, sondern halt um irgendwie eine lustige Geschichte allgemein. Mhm. Und das hat dann leider nicht mehr so gut funktioniert. Also Kein Pardon ist tatsächlich so für mich der einzige H.P. Kerkeling-Film, den ich so wirklich wiederholt geschaut habe.
Mhm. Ich muss auch sagen, so andere H.P. Kerkeling-Filme habe ich gar nicht geschaut. Es gab ja nochmal dieses Ich kandidiere, so, weil dann diesen...
Oh ja, das
so
ist... Heinz Wäscher finde ich leider auch ganz, ganz
Horst Schlemmer, nicht heißt Heinz Wäscher.
Horst Schlemmer, finde ich ganz, ganz schrecklich. Kann ich wirklich nicht abhaben. Mhm. Was ich als Hörbuch gehört habe, war Ein Mann, ein Fjord. Das ist ja ein Buch, was er dann mit seinem Mann geschrieben hat und was es dann auch als Hörbuch gab, wo es darum geht, dass jemand bei einem Preisausschreiben einen Fjord gewinnt, aber leider sehr, sehr schlimme Reiseangst hat oder Flugangst hat und dann mit Bus und Bahn und Schiff dorthin fahren muss aus, klar, irgendwie war eine Eickel wieder. Das ist gar nicht so ganz die Comedy, sondern mehr so ein Roadtrip, wo so ein Vater mit seiner Tochter reconnected, aber da treten natürlich auch die ganzen Charaktere auf, wie heißt die Sängerin nochmal?
Uschi
Glas.
Nee, Uschi Blum. Uschi Glas, eine deutsche Schauspielerin.
Uschi Blum, genau. Berühr mich, verführ mich, benutz mich, beschmutz mich.
Ach, das ist auch großartig. Ja, die kommt ja auch hier, diese Figur in Dings vor.
Ich kandidiere.
Ja, da singt sie ja.
Bei Dings, ja.
Bei
Kein Pardon. Kommt ganz zum Schluss so.
Ja, genau.
Ja. Das mochte ich auch. Also das war auch eine schöne Szene bei Kanban, als er dann diese Frau
spielt. Ja, genau. Also ich kann auch immer empfehlen, auf YouTube so alte Stand-Up-Programme von H.P. Kerkeling anzuschauen. Also ich habe schon wiederholt Schwule im Café geschaut, weil das kann er sehr, sehr gut. Und da war, also damals war er auch noch richtig unterhaltsam. Ich glaube, er ist auch...
Darüber lacht die Welt, war ja. Peak Harpe Kerkeling. Das waren wirklich war die besten Sketche. Da war Hurz in der Zeit, da war Rüppeli bei Viva, wo sie Milka verarscht haben, da war der Beatrix-Sketch. Also alle, die richtig guten Sachen kommen aus der Zeit.
Ich muss ja sagen, er war sehr fasziniert mit den europäischen Königshäusern.
Also ist er bis heute?
Ja. Ich glaube, er hat sich mittlerweile selber für so einen kleinen König.
Nein, er ist auch manchmal bei den, wenn die ARD so eine royale Hochzeit überträgt, ist er dann auch als Experte dabei.
Ah ja, okay.
Ja, ich verfolge den gar nicht mehr so. Also hat er nicht eh eine Pause gemacht? Also ist er eigentlich noch?
Ja, der ist ja gar nicht weggelaufen. Hat er ja auch.
Ja, das ist aber auch schon eine Weile her. Aber ansonsten ist er jetzt die letzten Jahre hat er doch kaum noch.
Ja, er hat halt jetzt hier seine Autobiografie geschrieben, die dann verfilmen lassen.
Ja, so er als Autor ist er jetzt tätig.
Aber ja,
ich glaube, der will nicht mehr. Das hat er schon gesagt, dass er das nicht mehr will.
Ich glaube auch, der hat jetzt einfach seine Hauptkarriere beendet. Ich vermute mal, er hat auch mittlerweile genug Geld und ist jetzt auf seinen Latifundien.
Ich bin dann mal weg hier. Das Buch über seine Reise auf dem Jakobsweg ist, glaube ich, das Buch, von dem ich die meisten Exemplare in der Hand hatte in meinem Leben. Weil als ich noch im Buchhandel gearbeitet habe, war das der Mega-Bestseller. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Bücher wir von dem verkauft haben.
Das habe ich auch mehrfach als Hörbuch gehört.
Wirklich?
Meine Eltern fanden das. Also mein Vater kann ja dadurch, dass er sehr stark sehbehindert ist, nicht lesen, aber hört halt sehr gerne Hörbücher und das haben jetzt meine Eltern so als gemeinsames Hobby für sich gefunden, Hörbücher zu hören.
Ich dachte schon, Harpe Kerkeling Hörbücher.
Nein, das haben wir dann gehört und es kann sein, dass das mit ausgelöst hat, dass meine Eltern jetzt selber sehr begeistert wandern. Weil das war noch bevor sie angefangen haben zu wandern. Und ich fand das auch sehr unterhaltsam geschrieben. Also wenn das vorliest, natürlich ist es dann nochmal ein bisschen lustiger, weil er dann nochmal seine eigene Emotion da reinbringt. Aber er schafft es dann auch halt, die Geschichten, die er auf dem Jakobsweg erlebt, lustig zu verpacken. Und ich glaube, das wurde ja auch verfilmt dann mit, aber nicht ihm als Schauspieler dann.
Nee.
Ja, aber ich glaube, der hat sich jetzt einfach zurückgezogen.
Ja, aber wir kommen jetzt zum nächsten, oder können wir zum nächsten Film kommen? Weil das ist dann die Überleitung, weil
ist
er nochmal kurz zu sehen, aber am Ende des Films. und ja, es handelt sich um den Film Der Junge muss an die frische Luft. Das hat er ja auch geschrieben, das Buch, ne? Das ist ja seine Autobiografie. Und dieser Film erschien 2018 und da hat die Caroline Link die Regie geführt. Die hat auch schon einen Oscar bekommen für Nirgendwo in Afrika. Ist also recht bekannte Regisseurin aus Deutschland. Und den Harpe Kerkeling, also in frühen Jahren, hat halt der Julius Weck aufgespielt. Dann hat noch die Luise Heyer mitgespielt und der Sönke Möhring. Die haben nämlich die Eltern gespielt. Genau, und Christiane, kurz zum Inhalt.
Ja, es geht um eine Szene im Ruhrpott im Jahr 1972. Da lernen wir nämlich den 9-jährigen Hans-Peter kennen. Der ist ein wenig pummelig, lässt sich aber davon nicht bedrücken. Stattdessen feilt er fleißig an seiner großen Begabung, andere zum Lachen zu bringen, was sowohl bei den Kunden im Krämerladen seiner Oma Enne, als auch bei seiner ebenso gut gelaunten wie feierwütigen Verwandtschaft natürlich gerne gesehen wird. Doch dann wird seine Mutter Margret wegen einer chronischen Kieferhöhlenentzündung operiert und verliert ihren Geruchs- und Geschmackssinn, wodurch sie in eine tiefe Depression stürzt. Sein Vater Heinz ist ratlos, aber Hans-Peter fühlt sich dadurch nur noch umso mehr angetrieben, sein komödiantisches Talent auszubauen. Ich glaube, ich bin die Einzige, die diesen Film noch nicht gesehen hat, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ich höre mir mal an, was ihr zu sagen habt und überlege mal, ob ich mir den anschaue.
Also ich habe auch mal wieder einen Hot Take zu dem Film. Also ne, der wird natürlich vermarktet als die Autobiografie von Harpe Kerkeling und ist es ja auch. Aber eigentlich geht's gar nicht um Harpe Kerkeling in dem Film, sondern das ist mehr so ein Porträt von westdeutschem ArbeiterInnenleben in den 70er Jahren. Besonders Ruhrpott, da könnt ihr dann vielleicht mehr zu sagen als wir. Aber also ich finde tatsächlich, also es hat mich begeistert, wie wenig es irgendwie eine Beweihräucherung der Karriere von Harpe Kerkeling oder so ist, sondern es geht wirklich um die Kindheit von diesem Jungen, der wirklich extrem witzig ist.
Also Julius Weckhoff ist also...
Der ist großartig, ja.
Oh Gott, wie gut der das gespielt hat. Also das perfekte Casting, das muss man einfach mal sagen, wirklich. Das perfekte Casting dieser Junge. Das war der erste Film, den wir 2019 geguckt haben, kurz nach Silvester mit meinem Bruder und seiner Freundin, die hier zu Besuch waren.
Ja,
und
auch in einem
Kino. Wir waren wahrscheinlich die Jüngsten im Kino. Und wirklich, das Kino war voll und alle haben gelacht. Und das war wirklich... Also es ist so ein schönes Bild irgendwie von so einer Familie, in der, also es ist alles andere als alles okay in dieser Familie, ja, mit der Mutter mit der Depression und dem Jungen, der irgendwie das Gefühl hat, seine Mutter immer aufheitern zu müssen, was natürlich nichts hilft bei einer Depression sozusagen. Und so ein bisschen diese ganze Tragik, die dahinter steht und trotzdem so eine Familie zu haben, in der es sehr liebevoll zugeht, in der es, also auch wie der Opa ihn mitnimmt auf diese Wanderung zum Beispiel, um ihn mal rauszuhaben zu Hause aus dieser ganzen Geschichte und so. Also es ist wirklich, ich finde wirklich diese Beziehung zwischen den ganzen Charakteren, das ist so toll. Ich hätte halt diese letzte Szene mit dem echten Harpe Kerkeling am Ende dann nicht gebraucht, die es dann so ganz zum Schluss nochmal gab. Hat mich auch dazu gebracht, auf Letterboxd eine Liste aufzumachen mit Filmen, in denen die Leute selber vorkommen, über die da Biopics gemacht wurden. Ja, aber ansonsten wirklich, ich finde das wirklich eine ganz tolle so Zeitstudie irgendwie.
Ja, ich finde das, also Zeit und vor allem auch Milieustudie. Und ich bin davon wahnsinnig fasziniert von so quasi Geschichten aus dieser Zeit, aus Westdeutschland, natürlich auch aus Ostdeutschland, aber halt so die versuchen, deutsche Geschichte zu erzählen, ohne sich irgendwie an großen Ereignissen entlang zu hangeln, sondern einfach mal quasi sich ein Jahrzehnt rausnehmen, eine Region rausnehmen, eine Gesellschaft rausnehmen und dann einfach drüber reden oder einen Film drüber machen. Und ich finde, ich hab mich da sehr mit meiner Oma connected gefühlt, weil meine Oma kommt aus der Zeit, also war halt zu der Zeit halt gerade so Mitte 40 oder so, also so. Also nicht Oma halt zu dem Zeitpunkt, sondern stand halt auch gerade in der Mitte ihres Lebens, wahrscheinlich so im Alter von H.P. Kerkelings Eltern damals, und kommt halt auch aus dieser Region. Und ich habe halt sehr viele Geschichten, die meine Oma mir früher erzählt hat, in diesem Film wiedergefunden, halt, dass man da viel gefeiert hat, irgendwie im Kegelclub weggefahren ist, irgendwie Feste zu Hause gefeiert hatte oder irgendwie ein Häuschen im Garten hatte. Also natürlich alles vielleicht marginal unterschiedliche Geschichten, aber ich finde das sehr schön, dass das nochmal so dargestellt wird und man auch dafür so wirklich so ein Gefühl bekommt, wie es damals war, ohne dass man jetzt irgendwie große historische Ereignisse nacherzählen musste. Also der Film hat mich irgendwie auf seiner ganz emotionalen Ebene berührt.
Ja, also ich mochte auch, also ich fand den Film so am Anfang richtig großartig, als ich dieses Deutschland aus den 70er Jahren gesehen habe. So, ich dachte mir so, oh, das ist echt schön gestaltet. So. Auch so die Wohnung, also von wo der Hans-Peter dann wohnt, ne, so mit seiner Familie. Das ist wirklich großartig gestaltet, sehr viel Liebe zum Detail so und auch dann so dieses Viertel, in dem er wohnt. Das ist wirklich ganz großartig gemacht. Ich fand nur so ein bisschen, das Pacing hat mich manchmal so persönlich gestört. Da, ich weiß nicht, woran das genau lag, aber irgendwie hatte ich so manchmal im Laufe des Films so Probleme damit, wie der erzählt wurde. Aber ich fand das so schauspielerisch, also besonders halt, wie er schon gesagt hat, der Julius Weckhoff, das ist halt fantastisch gewesen. Also das war wirklich auch so das Highlight des Films, so die Darstellung und wie er auch seine Sketche rüber, also da hat man ja schon so gesehen, wie er so schon so seine Sketche oder seine Figuren schon so versucht hat, so ein bisschen also so zu entwickeln und auszubauen und was man ja dann später dann ne, diesen bekannten Figuren dann
Ja, man hat schon gemerkt, dass sie da versucht haben, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass sie hier noch Horst Schlemmer und Uschi Blum reingebracht haben.
Genau, ja.
Aber genau, also dass man einfach gemerkt hat, wo ich mir auch wirklich vorstellen kann, dass das so war, dass der einfach als kleiner Junge sehr viel Spaß dran hatte, irgendwie sowas zu inszenieren.
Ja, und also wenn wir über Schauspiel sprechen, ich finde Luise Heyer, die hat ja jetzt auch bei Dark mitgespielt, als eine der Figuren in dem frühen Plot sozusagen. Die Doris heißt sie da, glaube ich. Ich fand die auch richtig gut. Also ich meine, so eine Depression über so viele Jahre dort quasi zu spielen und auch, wie das sozusagen mal gute Phasen gibt, mal schlechte Phasen gibt, wie es ist, wenn du in der schlechten Phase bist und trotzdem funktionieren musst für deine Familie, so wie du, wie es aber auch nicht immer klappt und wie es halt, also man sagt ja immer so ein bisschen, es braucht irgendwie ein Dorf, um ein Kind großzuziehen und wie dann halt so die Großeltern zum Glück einspringen können in dem Fall, aber das halt auch nichts daran ändert, dass sie in der Tiefphase ihrer Depression ist und so. Also ich finde, das spielt sie auch wirklich ganz hervorragend.
Ja,
ihr habt mich überzeugt, ne? Also das hört sich alles sehr gut an und es hört sich tatsächlich an wie ein Film, der auch irgendwie ja für mich gemacht sein könnte. Mhm. Ich muss sagen, was mich immer so ein bisschen abgehalten hat, ist einfach so dieses Bild, was ich von Harpe Kerkeling heutzutage habe, das, was Christopher, du schon so ein bisschen gezeichnet hast, was dann bei mir so zu dieser Haltung geführt hat, warum soll ich mir einen Film angucken, wo es über sein Leben geht, so. Aber gerade so diese Verbindung zum Ruhrgebiet, die natürlich da ist, die ja ich natürlich auch aus meiner Kindheit kenne, die finde ich hier sehr interessant und eben halt auch dieser Faktor psychische Gesundheit und so weiter und wie das in der Familie verhandelt wird, das ist natürlich was, was mich sehr anspricht.
Ja, da kriegst du auch genau das dann mit dem Film.
Cool.
Ja.
Ich habe noch zwei kleine Punkte zu dem Film, bevor wir weitergehen. Mhm. Einerseits glaube ich, dass man den Film auch sehen kann, ohne je zu wissen, wer Happy Kerkeling ist.
Mhm. Mhm, ja.
Ich glaube, das also bis halt auf die letzte Szene des Films, ich glaube, das funktioniert sehr gut und das finde ich ist auch so ein Statement für den Film. Und eine andere Tangente, es gibt im Grunde diesen Film nochmal in Ernst als Drama, nennt sich Junges Licht. Ich habe gesehen, der ist in der zweiten Teil nicht dabei, deswegen erwähne ich den hier nochmal von Adolf Winkelmann. Mhm. Adolf Winkelmann ist ein Regisseur, der sehr viel Film über den Ruhrpott gemacht hat. Und das ist ein Film, wo es auch um einen Jungen geht, der mit seinem Vater und seiner Mutter und seiner Schwester in so einer Bauleute-Siedlung lebt. Sein Vater ist auch wirklich halt Bergmann. Genau, es geht halt auch darum, die Mutter hat Depressionen, geht mit der Schwester irgendwie aufs Land und dann lebt halt der Junge zeitlang alleine mit seinem Vater in dieser kleinen Wohnung. Und es ist halt einerseits fantastisch vom Bild her inszeniert. Also es wird dieser ganze Ruhrpott mit der Kokerei, wo dann alle Stunde irgendwie der große Rauchschwaden hochkommt, dargestellt. Es gibt sehr tolle Szenen unter Tage, wo man irgendwie das Gefühl hat, der Vater fühlt sich wirklich nur wohl, wenn er unter Tage die Kohle aus dem Stein haut darf und weiß gar nicht so richtig, wie er mit seinem Sohn umgehen kann. Und natürlich, warum ich den Film auch so ins Herz geschlossen hat, ist mit Charlie Hübner in der Hauptrolle und mit seiner Frau, dessen Namen ich vergessen habe, aber die halt auch seine Frau im Film spielt. Mhm. Und die beiden zusammen mit dem Jungen ist halt auch im Grunde das gleiche Setting, die gleichen Problematiken, aber halt sehr nochmal ein bisschen ernster und man hat halt nicht dieses Supportnetz, was man halt bei der Junge muss an die frische Luft dann hat und wo man dann auch sieht, dass das auch viel problematischer abgehen kann und dass es da auch viel größere Probleme durch entstehen können. Mhm. Aber im Grunde geht der Film in die gleiche Kerbe. Also ich finde, Junges Licht ist auch eine sehr schöne Milieustudie aus der Zeit, aus diesem Raum Ruhrpott. Also empfehle ich ja auch gerne.
Lina Beckmann heißt die Frau.
Lina Beckmann, genau.
Vielen Dank. Das klingt auch wirklich sehr, sehr gut und sehr ergänzend dazu.
Mm, ja. Mm. Gut, wollen wir dann zum nächsten Film übergehen? Da haben wir nämlich auch einen großen Comedy-Klassiker, nämlich Papa Ante Portas. Den haben wir ja schon kurz erwähnt. Das ist ein Film aus dem Jahre 1991 und Regie hat Loriot geführt und er spielt auch die Hauptrolle. Und da spielt auch noch seine, also die auch oft in den Sketchen vorkam, die Evelyn Hamann noch mit.
Ja, also dieser Film, bevor ich zum Inhalt komme, sage ich nochmal ganz kurz was zu, warum der hier drauf ist. Also ich meine, wir können keine Filme über deutsche Komödien machen, ohne Loriot irgendwie zu erwähnen. Und ich habe auch überlegt, welchen Film nimmst du drauf? Ödipussy ist ja auch echt gut, aber ich mag den hier eigentlich noch ein bisschen lieber. Obwohl Ödipussy meine absolute Lieblingsszene ever hat von Loriot, nämlich die mit dem Scrabble. Ich sag nur oh, Schwanzhund.
Ja. Das ist so großartig.
Das ist so, so lustig. Also das ja. Kann man auch völlig unabhängig von dem Film schauen, weil
das muss ich mir heute nochmal anschauen.
Auf jeden Fall. Das kann man sich immer geben. Ähnlich wie Kein Pardon sind nämlich die Filme von ihm halt auch sehr episodenhaft. Also weil es können, also es, man kann die auch als einzelne Sketche angucken, aber sie ergeben halt trotzdem eine kohärente Geschichte, eben auch Papa Ante Portas. Und in dem Film geht es um Heinrich Lohse. Der ist Einkaufsdirektor bei der Deutschen Röhren AG. Und der wird im Alter von 59 Jahren nach einem absurden Vorratskauf fristlos in den Vorruhestand versetzt. Und ja, dadurch steht das gewohnte, bislang weitgehend heinrichfreie Leben seiner Frau Renate plötzlich auf dem Kopf. Heinrich möchte sich gleich im Haushalt nützlich machen. Da er jedoch nur die wirtschaftliche Welt der Großindustrie zu kennen scheint, enden banale Alltagssituationen regelmäßig im Chaos.
Mhm.
Ja, und ich finde, Loriot ist wirklich meisterhaft darin gewesen, so das Absurde im Alltag einfach zu sehen und so diese Essenz von das, was man heutzutage als Allmann bezeichnet, irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ich liebe das einfach so sehr. Und also man kann zu diesem Film, den es auch komplett auf YouTube gibt, aber eben auch in einzelnen Szenen, so manche Sketche einfach rausgreifen und sich das zwischendurch mal angucken. Ich liebe die Szene, wo sie im Zug sitzen und die Tante und der Onkel noch mit dabei sind. Und
die Kurve von Mühlhausen.
Okay, das sagt mir jetzt nichts, das kam im Sketch offenbar nicht vor, aber
doch, wo sie der Kuchen in die Hand.
Jetzt erzähl weiter.
Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Auf jeden Fall sehen wir da die Tante Hedwig, die gespielt wird von ihrem Hermann, eine Muse von Rainer Werner Fassbinder. Deswegen kenne ich sie aber nicht, ich kenne sie als sadistische Mutter von Schwester Sabine aus Doctor's Diary und die ist ja auch vor kurzem erst gestorben. Und ich finde die so, so großartig in dieser Szene, weil man muss sich das einfach geben. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen, dieser sadistische Unterton, den ich quasi aus Doctor's Diary kenne, der ist da auch schon so ein bisschen mit drin. Und es ist einfach so absurd. Und in den Dialogen, die halt wirklich so on point sind, spielt sich halt so viel zwischen den Zeilen ab und wird durch Blicke nochmal transportiert und so weiter. Und es tun sich da Abgründe auf in der Schwesternbeziehung zwischen Renate und Hedwig. Also es ist großartig. Und dann haben wir natürlich auch noch Loriot, der hier den Heinrich spielt, der einfach so, der irgendwie so ein, man könnte sagen, so eine Blaupause ist, auch irgendwie von Personen wie Stromberg, also auch so Leute, die halt quasi eine hohe Position irgendwie innehaben, aber jetzt auch nicht die höchste
sind,
und völlig inkompetent sind und ich liebe es einfach.
Was ich vorhin meinte war, ich glaube es war Kurve von Holzhausen oder von Mühlhausen, wo der Kellner auf jeden Fall den Kuchen bringt und dann abkassieren will und dann kommt die Kurve und er haut halt voll mit seiner Hand in den Kuchen rein. Der Sohn findet das natürlich mega gut und dann kommt natürlich die beste Dialogzeile von Hedwig, wo er sagt, Nana, über ein Missgeschick eines anderen lacht man nicht. Aber wenn es einen Anlass zum Schmunzeln gibt, lachen wir auch gerne mal. Und das war so in die Richtung. Und das ist bei mir auch ins Gehirn eingebrannt. Das ist auch diese also dieser ganze Film ist ähnlich wie Kein Pardon, so voller Zitate auch. Die, ich glaube auch mittlerweile, also mehr als Kein Pardon, also dieses Mein Name ist Lose und ich kaufe hier ein, ich glaube, das kannst du überall bringen. Mhm. Aber dann gibt's halt auch, das ist auch wieder so ein Film, wo ich finde, der lebt halt von seinen Szenen und weniger von der großen Handlung. Ich glaube, die Handlung ist so ein bisschen egal. Mhm. Es ist halt diese ganzen vielen Szenen, wo er dann anfängt, die Zeitung zu sortieren und wo dann die Weltuntergangsaposteln kommen und ihm irgendwelche Bürsten verkaufen wollen. Wo es aber dann anders als bei H.P. Kerkeling tatsächlich so ist, dass dieser Film natürlich sehr durchinszeniert wurde. Also wenn man sich das Making-of anschaut, sagen alle, also diese eine Szene, wo er dann aus dem Zimmer geht und die Tür zuschlägt und die ganze Kaffeegesellschaft macht seinen kleinen Hopsa. Ich glaube, die mussten sie 20 Mal drehen, weil Loriot einfach nicht zufrieden war, wie die Leute in ihrem Sitz so ein bisschen hochgeschreckt sind. Also ich glaube, H.P. Kerkeling und Loriot sind so ein bisschen, also Loriot ist wahrscheinlich der Kubrick unter den deutschen Comedy-Regisseuren. Bei dem war halt nichts dem Zufall überlassen.
Ja, auf jeden Fall.
Oh Leute, ich lese gerade nochmal die Handlung des Films durch und ich lache mich die ganze Zeit kaputt, wenn ich an die ganzen Szenen denke, auch dieses Blockflöten-Ding am Ende, einfach, also, oh, wunderbar, wunderbar, dieser Film.
Und ich finde, es ist ein Film von Loriot, aber Evelyn Hamann wird in dem ganzen Loriot-Diskurs meines Erachtens ein bisschen zu wenig oder nicht genug gewertschätzt, weil sie ist von Anfang an dabei gewesen. Sie war immer die Anspielpartnerin von Loriot, die auch viele Sketche einfach mitgetragen hat.
Ja.
Und nicht nur in dem Film, sondern halt auch in vielen Sketchen davor. Es gab in meinem Leben zwei große Loriot-Phasen. Das eine war, ich kannte Evelyn Hamann, bevor ich Loriot kannte tatsächlich, weil ich auch bei meinen Großeltern immer nachmittags Evelyn und ihre Mörder geschaut habe.
Adelheid
und ihre Mörder, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo sie die Sekretärin in einem in der Mordkommission spielt und so ein bisschen Miss Marple-mäßig immer die Kriminalfälle löst. Aber sie ist halt nur die Sekretärin. Und das hat auch überhaupt nichts mit Loriot zu tun, aber das habe ich halt sehr, sehr oft geschaut. Und dann ist halt Evelyn Hamann gestorben. Ich glaube, die ist auch weit vor Loriot gestorben. Mhm. Und dann gab es einen Nachmittag, wo irgendwie alle Folgen Evelyn und ihrem Adelheid und ihrem Mörder nacheinander lief. Habe ich natürlich alle heimlich bei meinen Großeltern geschaut, habe ich mega Anschluss von meiner Mutter bekommen. und dann war die zweite Phase, als Loriot gestorben ist, wo dann in der ARD nochmal alle Folgen von dieser Loriot-Sketch Sketch-Sendungen wiederholt wurden. Mhm. Vom Bremer Rundfunk, glaube ich, wurde das damals aufgezeichnet, wo ich dann wirklich sehr, sehr viele dieser Loriot-Sketche nochmal alle am Stück gesehen hat, die man vielleicht nur so in Ausschnitten gesehen hat. Also irgendwie das Konzert, wo alle dann die Reihe wechseln hier Heinzelmann staubt, was saugt und staubt, wo Mutti nur, sonst nur saugen kann.
Blasen.
Ja, genau, blast und
wo Mutti sonst nur blasen kann.
Wo Mutti sonst nur blasen kann. dadurch habe ich halt sehr, sehr viel Loriot irgendwie in sehr jungen Jahren mitbekommen. Das war für mich sehr prägend, diese Zeit.
Ein Lieblings-Loriot-Sketch.
Ja, hier dieser Weihnachts-Sketch da.
Weihnachten bei Hoppenstedt, ja. Ja gut, das ist natürlich
das ein
Mega-Klassiker.
Ja. Das war für mich sehr eindrücklich, weil das war so, kennt ihr diese Sendung, wo dann so Leute aufpoppen und dann das nochmal kommentieren?
Die ja, ganz
ja, ja. Oh, ja, das ist schlimm.
aber da war eine Frage, wo es darum geht, ist Loriot eigentlich politisch? Wo dann jemand meinte, naja, natürlich ist er politisch, schaut euch mal den Weihnachtssketch an, wo es um das Atomkraftwerk geht, wo dann der Vater sagt, und wenn es jetzt Puff macht, dann haben wir alles richtig gemacht und dann fallen die Kühe um und da ist ein ganz großes Loch im Boden, was natürlich ein Kommentar auf Atomkraft war. Mhm. Und glaube ich, auch einer meiner Lieblingssketche ist die Bundestagsrede. Ich glaube, das haben wir sogar im Rhetorikkurs mal uns angeschaut, als ich mal in der Schule einen Rhetorikkurs gemacht habe. Diese Bundestagsrede, wo er ein Politiker spielt, der im Grunde nichts sagt in 20 Minuten. Was ja wirklich ein sehr gutes Beispiel ist von Politikerreden.
Ja.
Und,
auch von manchen Podcastern.
Auch von manchen Podcastern, das stimmt.
Ja, bei mir ist noch eine der bekanntesten oder beliebtesten, weil sehr oft von meinem Chorleiter zitierten Szenen, Loriot, wie er aus Versehen die Berliner Philharmoniker dirigiert, weil er da eigentlich einen Schrank reingetragen hat oder irgend sowas. Und dann machen die plötzlich alles, was er mit den Händen so macht. Das ist natürlich in MusikerInnenkreisen ein verbreitetes Motiv.
Mhm. Ich mag auch noch unheimlich den Bettenkauf.
Das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen. Genau. Das ist auch großartig.
Ja.
Auch in meiner Familie natürlich aus besagten Gründen, da meine Eltern ja selber Betten verkaufen, sehr beliebt. Dieser Sketch. Doppelvermufte Kreuzspannung.
Gut, wollen wir zum nächsten Film
kommen? Ja, kommen wir zum nächsten Film. Der heißt Stonk mit Ausrufezeichen und ist ein Film aus dem Jahre 1992. Regie hat der Herr Helmut Dietl geführt, der hat auch unter anderem Rossini gedreht und sehr bekannte Schauspieler haben da mitgespielt, zum Beispiel Uwe Ochsenknecht, Götz George, Harald Junke, Veronika Ferris und auch der Ulrich Mühe. Und ja, du kannst noch was zum Inhalt sagen, Christiane.
Der schmierige Illustrierten-Redakteur Hermann
Villiers.
Okay, man merkt schon, ich habe diesen Film nicht gesehen, startet 1983 den Coup seines Lebens. Bei einem Kameradschaftsabend trifft er den schlitzohrigen Kunsthändler Dr. Knobel, der gerade ein geheimes Tagebuch des Führers fertiggestellt hat und präsentiert. Willy wittert eine Weltsensation. Seine Zeitung zahlt jeden Preis, um die deutsche Geschichte endlich umschreiben zu können. Stolz präsentiert Willy seine Entdeckung einer erstaunten Öffentlichkeit. Er wähnt sich am Ziel seiner Träume, als die Bombe platzt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, von wem stammt das? Von Christopher, glaube ich, oder?
Ja.
Ja. Also, man muss, also für Leute, die jetzt nicht wissen, worum es da geht, es war mal so, dass der Stern tatsächlich in der echten Welt behauptet hätte, er hätte die Tagebücher von Adolf Hitler gefunden und damit sehr viel Publicity gemacht hat und sie wurden dann teilweise veröffentlicht und dann kam raus, ja, die sind gefälscht. Und das ist quasi die Verfilmung dieser Geschichte. Und wenn man sich diesen Film anschaut, denkt man sich, das kann doch nicht so passiert sein. Weil da kommt auch irgendwie, dass der Hermann Villiers auch die Jagd von Goebbels kauft und sonstigen Quatsch macht. Und das ist tatsächlich, also da ist mehr wahr an diesem Film, als man gerne wahrhaben möchte. Und das finde ich das Tolle an diesem Film. Also es erzählt halt die Geschichte, es wird halt nicht gesagt, dass es der Stern ist, sondern wird sich so eine Fantasiezeitung ausgedacht. Aber im Grunde ist es halt die Geschichte. Es gibt halt diesen baden-württembergischen Kunstfälscher, hier gespielt von Uwe Ochsenknecht, der halt irgendwie sich einen Spaß draus gemacht hat, die Tagebücher von Adolf Hitler zu fälschen. Es gibt dann auch so ein Ding, dass er nicht die richtigen Buchstaben für das Monogramm hatte, also nicht AH, sondern nur FH.
Ja.
Und dann gibt es eine Szene in diesem Film, wo es darum geht, was das bedeuten könnte, irgendwie so Führer, Hauptquartier oder so. Und die beste Szene, und woher ich das kenne, den Film habe ich nämlich das erste Mal davon gehört, war nämlich bei Dotz Safe for Work, dem alten Podcast von Holger Klein und Tim Pritlove, wo sehr oft dieser Film zitiert wurde und wo es eine Szene gibt, wo der Chefredakteur dieses illustrierten Zeitung, gespielt von Ulrich Mühe, versucht vorzulesen, was in diesem Tagebuch steht, weil das natürlich in altdeutscher Schreibschrift geschrieben ist. Mhm. Und Ulrich Mühe sagt dann so nonchalant, naja, ich war ja früher bei der HJ, naja, so viel gelesen haben wir ja dort nicht, aber ich versuch's mal. Und dann geht es halt darum, dass der Führer Mundgeruch hatte und schlimme Blähungen. Und sie entziffern das so, Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Und dann stehen alle so ehrfürchtig drumherum und sagen, der Führer hatte Mundgeruch. Und das ist halt so absurd, aber trifft das auch so genau auf den Punkt, diesen Führerkult, den es wahrscheinlich in manchen Teilen deutscher Gesellschaften immer noch heute gibt, wo dann, was dann auch in einem anderen Werk aufgegriffen wurde, beim Tatortreiniger, wo es dann irgendwie die Hinterlassenschaften, also den Kot von Adolf Hitler getrocknet, noch in einem Döschen gab. Mhm. Also diese ganzen Hitler-Memorabilia, die halt auch in der Nachkriegszeit immer noch so rumgegeistert sind, wo es auch teilweise viel Echtes davon gab und da dieser Kunstfälscher, der sich einfach, also wirklich bändeweise diese Tagebücher ausgedacht hat. Also ist ja nicht nur so, als hätte er sich da ein 5-Seiten-Skript ausgedacht hat, sondern hat halt bändeweise diese Tagebücher gefüllt. Mhm. Und das ist alles so absurd und ich finde, die Absurdität dieser Geschichte wurde hier exzellent mit der Absurdität dieses Filmes gleichgesetzt. Und natürlich auch Besetzung, Uwe Ochsenknecht, Götz George, Ulrich Mühe, Veronika Ferris, also wirklich auch sehr hochkarätig besetzt. Und ich schaue den Film auch sehr, sehr gerne, weil ich ja natürlich auch Fan von Geschichte bin und gerade wenn so Geschichte dann in ihrer entsprechenden Absurdität verfilmt wird, bin ich gern dabei.
Wer dann sich mehr mit der Realität der Geschichte beschäftigen will, könnte ja mal in den Podcast Faking Hitler reingucken, der glaube ich aus dem letzten Jahr ist, also von 2019, wo sie auch mit dem Telefonate mit dem echten Fälscher der Hitler-Tagebücher als Audioausschnitte und sowas haben. Also da ist das dann noch mal ein bisschen ernsthafter aufgearbeitet, was in diesem Film natürlich des Genres Satire bedingt eher so ein bisschen lustig aufgearbeitet wurde.
Mhm. Julius, hast du denn eigentlich gesehen?
Ich wollte ihn sehen, aber das hat zeitlich nicht mehr ganz geklappt. Also ich wollte ihn eigentlich gestern Abend sehen, aber dann war ich leider zu müde. Aber ich habe so ein bisschen den Anfang gesehen, also konnte ich mir schon so ein bisschen ein Bild machen. Uwe Ochsenknecht sieht ja sehr seltsam aus. Okay. Der spielt ja diesen Kunstfälscher da, also der ist schon, hat schon einen sehr ausgefallenen Look. Und ich habe das dann nur mitbekommen, als er dann hier die Veronika Ferris angesprochen hat, damit sie als Model stehen kann, weil er dann Eva Braun fälschen wollte und so. Also so ein Porträt von Eva Braun. Fand ich auch schon sehr absurd. Genau, aber dann war ich zu müde und habe den leider nicht weitergeschaut. Ich werde es aber machen. Also das sah schon ganz gut aus, so der Film. Und schon allein der Anfang, also da wird ja noch kurz Hitler gezeigt, also so, als er sich dann umgebracht hat mit Eva Braun und so, wie dann da noch die Nazis rumstehen, ihn da verbrennen möchten und der eine meint dann irgendwie so, ja, ich kann Hitler nicht anzünden, es geht nicht, der brennt nicht. Und so. Und die so, ja, shit, doch Benzin drauf, ja, über dem Führer, ja, ja.
Dann gibt es nicht genug Benzin in zerbombten Berlin, also ja, das ist schon, es ist halt so ein Film, der sehr, ich würde sagen, sehr manisch ist. Also das hat nicht dieses Trockene von Papa und the Porters, sondern der ist schon sehr getrieben auch und wird immer getriebener am Schluss. Also gerade dieser Hermann Villet, der wird dann immer getriebener, wo er dann merkt, ah, das geht nicht so ganz auf und dann fährt er irgendwie nach Polen, wo angeblich das Flugzeug abgestürzt sein soll, wo diese Tagebücher drin waren und ist dann irgendwie mitten im Regenschauer auf einem Acker und findet dieses scheiß Flugzeug nicht. Und also dieser Film, das ist schon, der wird halt am Schluss sehr, sehr getrieben. Also da muss man auch in Stimmung zu sein. Das ist jetzt nicht so was Gesetzes wie Papa und the Porters, wo sehr trockener Humor erzählt wird.
Was noch zu sagen ist, also den kann man auch ganz leicht schauen. Also den gibt's auf Netflix im Abo. Okay, also für welche, die es interessiert.
Ja, was ich mich jetzt noch ein bisschen frage, weil ich kenne den ja überhaupt nicht. Also meine erste Frage wäre gewesen, wie kann ich den Humor da irgendwie einschätzen? Weil es hört sich jetzt erstmal relativ albern an, so.
Ja.
Ist es auch?
Also es ist teilweise schon sehr albern. Es ist halt, es sind halt sehr viele Leute dabei, die sehr von sich selbst und der Sache sehr überzeugt sind und dann sich auch so in diesen, also der Hermann Villet, der steigert sich dann auch in diesen neu gewonnenen Reichtum rein und feiert dann irgendwelche Partys auf dieser Yacht von Goebbels, die er sich gekauft hat und ist dann irgendwie zusammen auch mit so einer, weißt du, mit so einer Tochter oder Enkelin von so einem Alt-Nazi und es hat schon, also es ist schon sehr, wie gesagt, also sehr manisch, also es ist jetzt, ich weiß nicht, stößt dich das jetzt eher ab, wenn du meinst, das ist eher albern oder was meinst du
damit? Nö, das stößt mich nicht ab, ich wollte nur irgendwie so ein Gefühl dafür bekommen.
Ja, genau, also er geht schon so ein bisschen ins Alberne, aber nicht so klamaukig.
Okay, okay. Und meine zweite Frage wäre gewesen, ist es denn so, dass dann, wie das meines Empfindens nach oft bei solcher, bei so einer Art von Film ist, dass dann irgendwann so eine Wendung kommt und dann eher so der moralische Zeigefinger erhoben wird oder ist das was, was sich so durch den Film irgendwie mitträgt oder was, was der Zuschauer oder die Zuschauerin aktiv rausziehen muss? Wie verhält sich das?
Naja, also es kommt ja am Schluss raus, dass alles gefälscht ist und alle Beteiligten fallen in Ungnade und ich glaube, daraus ergibt sich dann, also es ist schon von Anfang, also es ist schon am Schluss des Films klar, dass das nicht richtig ist, was sie da machen.
Und bezogen auf Hitler selbst und das Dritte Reich und so weiter?
Es macht sich halt so ein bisschen, also es macht sich halt so ein bisschen darüber lustig, dass es halt Leute gibt, die so sehr noch Fan von Hitler sind, dass sie irgendwie alles, was irgendwie mit Hitler zu tun hat, so verehren. Also gerade die Szene, die ich am Anfang beschrieben habe, wo sie dann in der Redaktion sitzen und dieses Buch lesen und jede Zeile so als große historische Entdeckung feiern, obwohl es dann darum geht, dass Hitler angeblich Mundgeruch haben soll, gehabt haben soll. Es ist schon so ein bisschen, es macht sich auch so ein bisschen über dieses, Nazis und das ist verrucht und hat so eine Art von Mysterium um sich herum, alles, also quasi diese mysterische Verklärung von Hitler. Darüber wird sich halt lustig gemacht.
Okay.
Also es macht sich über die Leute lustig, die Panzerdokumentation auf N24 gucken. so würde ich das beschreiben.
Ja, okay, verstehe. Ja, klingt sehr, sehr sehenswert, werde ich mir auch anschauen.
Werde ich mir auch noch anschauen. Gut, beim nächsten Film geht es auch um ein merkwürdiges Wort, also nicht Stonk, sondern Chick. Und der ist aus dem Jahre 2016. Regie hat der sehr bekannte deutsche Regisseur Fatih Akin geführt. Die Hauptdarsteller sind hier Tristan Göbel, der den Mike spielt, und der Anand Badbilek, der spielt nämlich den titelgebenden Chick. Und ja, du kannst ja noch mal was kurz zum Inhalt sagen.
Ein Gymnasium in Berlin, kurz vor Beginn der Sommerferien. Der 14-jährige Mike stammt aus einem scheinbar gut situierten, aber insgeheim zerrütteten und insolventen Elternhaus in Marzahn. Seine Mutter ist alkoholabhängig und lässt sich regelmäßig in eine Entzugsklinik einweisen. Mikes gewalttätiger Vater, ein Immobilienmakler, will lieber den Urlaub mit seiner jungen Assistentin verbringen und lässt den Sohn mit 200 Euro allein in der elterlichen Villa zurück. In der Schule gilt Mike als langweiliger Außenseiter und wird nicht zur Geburtstagsparty seiner attraktiven und beliebten Klassenkameradin Tatjana eingeladen. Das schmerzt ihn besonders, da er heimlich in Tatjana verliebt ist. Mike hat von ihr ein aufwendiges Porträt gezeichnet, das er ihr eigentlich zum Geburtstag schenken wollte. Als er die Zeit gelangweilt am Pool verbringt, begegnet ihm sein neuer Mitschüler Andrei Tschichatschow, kurz Chick genannt. Der Russlanddeutsche, der ebenso in verwahrlosten Verhältnissen lebt und auch nicht zur Party eingeladen wurde, lädt Mike dazu ein, mit einem geliehenen, in Anführungsstrichen, Lada zu fahren.
Ja,
das ist eine Buchverfilmung von,
genau, von Wolfgang Herrndorf. Ne? Genau, der ist auch 2013 an einem bösartigen Hirntumor gestorben. Das war auch so die Zeit, in dem ich überhaupt dann das erste Mal so richtig von ihm gehört habe. Also kurz danach ist er dann verstorben, nachdem ich auch das Buch gelesen habe. Das Buch fand ich sehr gut. Das habe ich auch im Sommer gelesen. So, es hat also super gepasst. Ist halt so ein, so ein schöner Jugendroman. So, ich glaube, als noch jüngerer Mensch hätte ich den noch besser gefunden, den Roman. Wird auch jetzt oft so an Schulen gelesen. Wird also schon als Schullektüre so behandelt. Genau, und es ist halt so ein, so ein Roadtrip kann man das eigentlich nennen, ne? Also, um eine Freundschaft halt. Becky, du hast den, glaube ich, genommen, ne, den Film?
Ich habe den genommen, ja. Also, erstmal zur Geschichte. Also, ich liebe das Buch. Das ist so eins meiner Bücher meines jungen Erwachsenenseins sozusagen gewesen. Das ist das, mit dem ich Wolfgang Herrndorf entdeckt habe. Und ich habe dann während meines Masterstudiums in Magdeburg im Schauspielhaus gearbeitet, im so Abenddienst, also habe da Tickets abgerissen und Garderobe gemacht und sowas. Und da hatten wir eine Inszenierung von Chick dort laufen. Das war so die Zeit, wo gerade das in ein Stück umgeschrieben wurde und lauter Theater in Deutschland angefangen haben, das zu spielen. Und da, ich keine Ahnung, ich habe das bestimmt 3 oder 4 Mal geguckt, dann damals in Magdeburg. Und dann kam der Film. Und ich da hatte ein bisschen Angst, weil es ist ja immer so, wenn man so ein Werk hat, was man so mag, da kann ja auch viel schief gehen, wenn man das dann verfilmt. Und gerade, also Chick ist ja auch sehr speziell, weil man nie so zu 100% weiß, was findet wirklich statt und was ist irgendwie eine Geschichte. Und das ist auch gut so, dass man das nie so zu 100% weiß. Und da hatte ich schon ein bisschen Angst, dass das im Film dann zu wenig verwaschen oder zu sehr verwaschen sein würde oder so. Und tatsächlich finde ich aber, der Film hat den Geist des Buches perfekt eingefangen. Ich finde, ich liebe die beiden Jungs. Ich liebe Isa und wie die so zu dritt dann unterwegs sind. Es ist so viel witzig. Ich habe mich kringelig gelacht im Kino über so viele Dialoge, obwohl ich die natürlich schon kannte von den Theaterstücken und vom Buchlesen und so. Es ist so viel, wirklich so gut in dem Film. Und dann kommt halt noch so diese Coming-out-Szene kurz vor Schluss im letzten Drittel des Films, die für mich so, weiß auch nicht, eine der besten Coming-out-Szenen überhaupt ist, die es gibt im Film, geschweige denn im deutschen Film, die ja so richtig so nebenbei passiert, in einer sehr chaotischen Situation, wo die da irgendwie gerade im Schlamm feststecken und Chick sich verletzt und dann reden sie irgendwie über Frauen und Chick sagt, er sei da objektiver, weil er steht halt nicht auf Mädchen. So, die ist wirklich schön, mach dir keine Gedanken, die ist wirklich cool. Das passiert halt mit so einem Nebenbei und es ändert sich nichts an der Intimität der beiden Jungs zwischeneinander danach. Also für Mike ist das vollkommen irrelevant. Im Gegenteil, er sagt sogar kurz irgendwie, ja, habe ich kurz überlegt, ob es nicht cool wäre, auch schwul zu werden. Das wäre die Lösung für alle Probleme gewesen, aber es ging einfach nicht. So, weil Isa war halt weg, auf die er stand und Chick wäre da gewesen, es wäre alles ein bisschen leichter gewesen, aber er hat es halt nicht hingekriegt. Und es ist, also wirklich, ich verehre diese Szene und ich finde den Film wirklich, ist ein richtiger, so ein Sommerfilm, den man gut gucken kann und mit einem guten Gefühl rausgeht, obwohl nicht alles eitel Sonnenschein ist, was darin passiert.
Ja, das ist so eine Geschichte, da denke ich mir auch mal, sowas hätte ich auch gerne erlebt, so als 14-Jähriger oder so. Also mein 14-jähriges Dasein war jetzt nicht so, also da habe ich nicht so einen Sommer erlebt mit einem Lada irgendwie durch Deutschland gefahren. Aber ich dachte mir auch immer sowas so früher, so, ne, irgendwie mit Freunden irgendwo hinfahren, irgendwas erleben und so. Und das bringt diese Geschichte oder halt dieser Film perfekt rüber, so, ne. Und ich finde auch so das Sommerliche, so dieser Film strahlt das total aus, so dieses Sommer, ne, mit Freund irgendwo hinfahren und Freiheit genießen, so machen, was du halt, worauf du Bock hast, so, ne. Und so ein bisschen über die Stränge schlagen oder halt ein bisschen mal illegal sein. So, ne? Und das finde ich auch super in dem Film dargestellt. Und diese Hauptdarsteller, du hast ja auch schon gesagt, Becky, du findest die gut. Ich finde es auch ein perfektes Casting. Also besonders der Junge, der den Chick spielt, ich weiß gar nicht, ob der danach irgendwie noch mal so eine Rolle hatte. Also der Tristan,
das ist halt auch so ein Glücksding gewesen. Der war ja gar kein Schauspieler und war auch bei keinem Casting, sondern die haben einfach keinen Jungen gefunden auf ihren Castings und dann haben sie die mongolische Botschaft in Deutschland angeschrieben, ob sie nicht jemanden besorgen könnten und zufällig hat der Vater von Alan Badbelik da gearbeitet und gedacht, das wäre doch was für meinen Sohn und hat den da quasi hingeschickt und so ist er in dieser Rolle gelandet.
Das ist ja interessant, ja. Ich weiß nur, dass der Tristan Göbel, den habe ich danach nochmal in der Goldene Handschuh gesehen. Da hat er eine etwas kleinere Nebenrolle gehabt. Aber der anderen Badbelik, den habe ich dann danach gar nicht mehr wahrgenommen. Und also der macht das wirklich großartig. Also genau so hat man sich den eigentlich vorgestellt, so, ne?
Ja,
diesen Jungen, das ist großartig. Ja, ich fand den ja auch schon so witzig in dem Buch so. Und genauso wurde das dann auch in den Film transferiert. Das hat der Fatih Akin schon sehr gut hinbekommen. Ja.
Ja, mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ja auch das Buch gelesen und ich mag ja generell so diese Trope, jemand freundet sich mit einem Außenseiter an und merkt, das ist ein mega toller Mensch und das eigene Leben wird dadurch ein bisschen verändert oder man hat auf jeden Fall eine bedeutungsvolle Begegnung in seinem Leben und so. Und das trifft hier halt auch wieder zu. Und deswegen, ja, finde ich den auch sehr schön. Ich finde den, glaube ich, nicht so gut, dass ich, wenn ich jetzt eine persönliche Top 10 angelegt hätte, wäre der, glaube ich, nicht mit reingekommen.
Ja,
aber Ich glaube, weil mir das Buch einfach letztlich noch viel besser gefallen hat, besonders das Ende. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, den kann man, obwohl der, wie Becky du schon angemerkt hast, da nicht durchweg nur positiv und Heiterkeit und so ist, trotzdem gut so an einem Sonntagnachmittag, finde ich, weggucken. Und man hat auf jeden Fall eine gute und kurzweilige Zeit.
Ja.
Christopher, du hast gar nichts gesagt.
Ja, ich wollte mich dazu ein bisschen zurücknehmen, weil ich weiß, dass Becky großer Fan von diesem Film ist und alles, was ich über diesen Film weiß, von Becky weiß. Von dem her könnte ich mich da nur doppeln. Okay. Und kann einfach nur sagen, dass ich den Film auch sehr schön fand. Ihn jetzt nicht in der Schule hatte. Ich glaube, dafür war ich ein bisschen zu alt.
Du meinst das Buch?
Genau, das Buch. Also ich glaube, so ein, zwei Jahrgänge nach mir, da wäre das schon Schullektüre gewesen. Wir haben halt noch Rolltreppe abwärts gelesen, wie in den 80ern. Aber das war, ich fand, ein sehr schöner Film und ich mag das, ich mag so Sommerfilme. Also ich mag so Filme, wo man wirklich den Leuten ansieht, dass es da wirklich heiß ist. Deswegen, also neben den anderen großartigen Sachen, zum Beispiel von Call Me By Your Name, finde ich es auch sehr schön, wie einfach die Leute da natürlich dann irgendwie in Norditalien irgendwie in der Villa pflanzen. Aber ich finde einfach Filme so, die im Sommer spielen, obwohl ich kein Fan vom Sommer bin, sehr schön.
Ich würde sagen, so Call Me By Your Name ist so ein bisschen so, ne, ist so amerikanische oder italienische Sommerfilm so, ne, und Chick ist so der perfekte deutsche Sommerfilm. So. Mhm. Ja. Genau, können wir zum nächsten Film kommen oder hat noch jemand irgendwas zu sagen zu Chick?
Nö, dann kommen wir zum nächsten.
Ja, da haben wir auch so einen Roadtrip, denn da geht es um Vincent Villemaire. Das ist ein Film aus dem Jahr 2010. Regie hat geführt der Herr Ralf Hüttner. Ich habe mal geschaut, was der so gemacht hat. Der hat zum Beispiel Voll normal gemacht.
Okay. Der ist nicht in unseren Top 10 der deutschen Komödie.
Nein, bei mir auch nicht. Obwohl ich wirklich sagen muss, ich muss zugeben, bei Voll normal kann ich schon bei einigen Szenen sehr, sehr lachen.
Aber das kann man heutzutage auch nicht mehr wirklich gucken.
Nee, also der ist recht schlecht gealtert. Ich habe den irgendwann mal vor Jahren nochmal geschaut und da dachte ich mir auch so, oh, naja, da ist ja einiges sehr grenzwertig. Aber naja, auf jeden Fall Vincent Villemaire ist da schon etwas anders. Ja, er hat da auch Darsteller bekommen, wie zum Beispiel Florian David Fitz, Caroline Herfurth oder auch Heino Ferch, also recht bekannte deutsche Schauspieler. Und Christian, du kannst ja nochmal was zum Inhalt sagen.
Ja, Florian David Fitz spielt hier die Hauptrolle. Der spielt nämlich den Vincent und der hat Tourette. Der wird nach dem Tod seiner alkoholkranken Mutter von seinem Vater Robert, einem ehrgeizigen Kommunalpolitiker, in eine Fachklinik im Allgäu eingeliefert. Dort trifft er auf die magersüchtige Marie und seinen zwangsneurotischen Zimmergenossen Alexander. Da Vincent den letzten Wunsch seiner Mutter erfüllen möchte, noch einmal das Meer zu sehen, fliehen die drei aus der Klinik. Sie stehlen das Auto der Therapeutin Dr. Rose und fahren in Richtung Italien. Die Asche seiner Mutter hat Vincent in einer Bonbondose dabei. Ja, den habe ich ausgewählt, weil ich finde, das ist irgendwie so eine total schöne, fast schon Tragikomödie. Ja, doch, hat auf jeden Fall Anleihen davon. Ja. Der finde ich einerseits sensibel, andererseits aber relativ leichtfüßig mit dem Thema psychischer Gesundheit umgeht. Und ja, ihr merkt schon, das hier ist eine Folge, bei der ich mich ein bisschen zurücknehme, weil ich viele der Filme schon vor langer Zeit gesehen habe. Und dieser hier gehört dazu. Ich weiß auch nicht, ob ich den heutzutage immer noch so super finden würde, wie damals, als ich den gesehen habe, was zu Beginn meines Psychologiestudiums war. Aber ich glaube, so wie ich den in Erinnerung habe und so, ich würde sagen, bei dem, was ich Florian David Fitz zutraue, auch was so seine nachfolgenden Rollen angeht, ist das, glaube ich, ein Film, den ich immer noch guten Gewissens empfehlen kann und den ich einfach als sehr positiv und wholesome in Erinnerung habe.
Ja, ich mochte den damals auch sehr. Der kam ja fast zeitgleich mit Friendship raus. Und das waren damals so zwei Filme, die ich mir sehr gerne angeschaut habe. Beides so deutsche Filme sind, die so ein Roadtrip-Geschichte erzählen. Mhm. Und Roadtrips finde ich meistens eigentlich immer gut so. Besonders wenn dann irgendwie so ein Thema auch so ein bisschen, also wenn da was thematisiert wird, wovon man sonst nicht so eine Ahnung hat. Mhm. Das geht es ja um Tourette-Syndrom vordergründig. Es geht auch natürlich noch um Magersucht oder ja, also die ist ja hier, diese Marie ist ja magersüchtig, genau. Mhm. Und diese Zwangsstörung. Und das fand ich eigentlich ganz gut, so diese Mischung von diesen drei Gefährten. Ja, dass man da so von allen eigentlich so ein bisschen so diese Problematik der Krankheit eigentlich so mitbekommen hat, aber auf sehr leichtfüßige Art, aber auch doch in manchen Momenten dann schon so, wo man sich auch dann gut Gedanken darüber machen konnte und wo man auch so ein bisschen also das auch besser verstanden hat, diese Problematik. Also seitdem,
weil die alle drei auch so ein bisschen selbstironisch sind, ne? Ja. Und das ja, also dieses Leichtfüßige, das hat der Film einfach. Das, es ist kein, ne, es ist kein Drama oder so. Das ist jetzt kein Film, der irgendwie super doll vermitteln will, was das heißt, Tourette zu haben, sondern es, er hat es halt einfach und er wird aber als ganzer Mensch betrachtet. So.
Ja,
es geht
genau.
Nicht nur um diese Störung.
Und der Film hat auch noch, weil ich auch immer schöne Bilder mag, so sehr visuell da groß Wert lege, der hat wunderschöne Bilder, also besonders die fahren ja nach Italien und dann kommen sie natürlich gezwungenermaßen durch die Alpen da ein bisschen so durch und so und da sieht man einige Szenen, die wirklich wunderschön sind bei dem Film. Also der hat mir auch wirklich damals sehr gut gefallen.
Ja. Ich habe den auch damals gesehen, also ich habe gerade nochmal geguckt, der kam ja 2010 raus, das heißt, es war quasi mitten in Doctor's Diary, was ja die Zeit war, in der, ich sage jetzt mal sehr heteronormativ, Mädchen und junge Frauen in Deutschland angefangen haben, Florian David Fitz heiß zu finden.
Mhm. Ich schließe mich da an übrigens.
Und dementsprechend glaube ich, dass auch viele, die vorher so Doctor's Diary geguckt haben, in diesen Film gegangen sind dann im Kino. Und Florian David Fitz hat ja auch danach viele weitere Filme gemacht, ist ja bis heute irgendwie groß unterwegs. Und ich habe mir aber tatsächlich nach diesem Film nie wieder Filme mit ihm groß angeguckt, schon gar nicht wegen ihm. Ich mochte den damals auch, aber ich könnte überhaupt nicht mehr heute sagen, aus welchen Gründen ich den mochte, außer dass er dabei war. Und ob ich den heute auch noch mögen könnte. So. Also deshalb wäre der jetzt bei mir nicht auf der Liste gewesen. Aber ich ich habe den damals auch geguckt und natürlich gemocht.
Christopher?
Achso, ja, ich kenne ihn leider nicht. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich habe mir auch wieder den Trailer angeschaut. War jetzt besser, als ich erwartet hätte. Der Name hat mir was gesagt, aber ich hatte das irgendwie nie so als guten Film abgespeichert. Von dem her, vielleicht werde ich den dann noch irgendwann schauen. Gefühlt ist das so ein bisschen was, so der Vorreiter von Club der Roten Bänder. Also so irgendwie, wir machen eine Serie über Leute, die verschiedene psychologische Krankheiten haben.
Club der Roten Bänder ist psychische und physische.
Ah, okay.
Die haben ja fast alle Krebs.
Ah, okay. Nee, dann gut, dann ist es vielleicht nicht so wie Club der Roten Bänder. Aber sonst, ja, der, wie gesagt, ich hatte vorher keine Berührungspunkte mit diesem Film. Ich wusste auch nicht, dass
Florian David Fitz.
Florian David Fitz bei Doctor's Diary mitgespielt hat. Ich kenne das nur, weil damals auch viele meiner Klassenkameradinnen die sehr gut gefunden haben. Und auch sehr viele von meinen, also ich hatte eine Klassenkameradin, mit der ich enger befreundet war, wo ich jetzt nicht erwartet hätte, dass sie die Serie schaut, aber sie hat auch die Serie geschaut. Das war irgendwie wie damals, dass alle Pokémon gespielt haben.
Na, der ist ja die Wahrheit von Boga Daktekin, der vorher türkisch für Anfänger gemacht hat, was ja viele geguckt haben, und das war dann sozusagen direkt die Nachfolgeserie davon.
Okay,
also da ist man so rübergeschwappt von der einen in die andere Serie.
Zufällig haben wir gestern in der Podcast-Aufnahme auch über Doctor's Diary gesprochen. Warum eigentlich? Wie sind wir denn darauf gekommen?
Ja, weil Max irgendwas angesprochen hat, noch irgendein, ich weiß es nicht mehr, irgendeine deutsche Serie.
Oh, ich weiß es nicht mehr.
Ich kann es auch nicht mehr sagen.
Aber ich habe die Serie auch geliebt. Ich fand die ganz toll und ich finde, die hat zu Unrecht einen Ruf als, das ist eine Frauenserie und
Ja, das dachte ich auch, weil das Design, also ich
ja, das Design
so das Cover
ist halt mega.
Sehen auch so der DVDs, wenn man sich das mal anschaut. Ja. Das ist sowas von Frauenserie, sieht das aus, und deswegen dachte ich mir auch so, und ich mag, also ich glaube, weil wir darauf kommen sind, wegen Arztserien, die mag ich nicht.
Ach so.
Und ich kann mit Arztserien nichts anfangen, wegen Scrubs oder so. Ich gucke kein Scrubs, ich gucke nicht Dr. House, ich finde das alles so, ich mag Krankenhaus einfach nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mal lange Zeit im Krankenhaus war und deswegen hasse ich das.
Also ich finde, die Tagline von Doctor's Diary sagt auch schon sehr viel aus, wer hier die Zielgruppe ist. Männer sind die beste Medizin.
Ja.
Und das Cover-Design, ich sehe hier nur so ein Boxart von so einem DVD-Set. Das ist wirklich furchtbar. Das sieht aus wie so ein ganz schlechtes Wandtattoo, worüber man
ja,
dann die zwei Schauspieler, also ganz furchtbar.
Diese Typo ist ganz schrecklich
das,
von Doctor's
Diary. Das ist wirklich
schwierig.
Das ist wirklich ganz, ganz schlimm so. Aber ich glaube, da ist auch viel Selbstironie dabei.
Ja, und das habe ich nicht gecheckt bei dem Cover. Ich dachte mir wirklich, das ist so eine reine Romantik-Serie. Und ich dachte mir so, boah, Kotz, nee, das brauche ich
nicht. Elias Mbarek ist ja auch dabei.
Ja, Elias Mbarek ist auch dabei.
Okay, und der hat da so einen österreichischen Akzent, das ist so.
Okay, krass.
Ja. Deswegen dachte ich eigentlich, der wäre Österreich.
Was?
Ja. Aber nochmal ganz kurz zu Vincent Villemaire. Also ich finde, dass der sich mit Chick auch ganz gut zusammentut, weil das sind halt beides so Roadtrip-Filme, wo Leute zusammenkommen, die sich eigentlich nicht kennen, und innerhalb dieses Roadtrips kennenlernen und da irgendwie connecten und vielleicht auch ein bisschen amoröse Gefühle entwickeln und so. Und ist auch so ein typischer Sonntagnachmittag-Film, der jetzt, glaube ich, keinen großen Impact auf irgendwen hinterlassen wird, aber einfach schön wegzugucken ist.
Ja, genau.
Okay, ja, ich glaube, so ein ähnlicher Film kommt jetzt noch.
Genau,
mal.
Ich wollte auch jetzt gerade eine Überleitung machen, so ein ähnlich entspannter Film, den man auch mal so am Nachmittag schauen kann, ist 13 Semester aus dem Jahr 2009, also kam nur ein Jahr davor raus. Ja, ist von Frieda Wittig, der hat zum Beispiel Becks Letzter Sommer gedreht, unter anderem. Und Darsteller sind zum Beispiel Max Riemelt, der spielt die Hauptrolle, dann Claudia Eisinger, Alexander Fehling und auch noch Robert Quistek.
Da haben wir ihn wieder.
Genau, da haben wir ihn.
Diesmal ist der Sohn.
Ja, genau, diesmal spielt der Sohn mit. Ja, Christiane, du kannst wieder was zum Inhalt sagen.
Sie lassen die Provinz hinter sich, um an der TU in Darmstadt ein Studium durchzuziehen. Dabei erwartet Momo und Dirk all der Frust und Spaß, den das Studentenleben nun mal so mit sich bringt. Während Dirk durchstartet, verläuft Momos Weg deutlich weniger geradlinig. Die Prüfungsangst macht ihm zu schaffen, bei seiner Traumfrau Kerstin beißt er sich zunächst die Zähne aus und das berufliche Experiment in Kooperation mit seinem Wohnpartner Bernd geht voll daneben. So braucht es einige Umwege, bis der künftige Wirtschaftsmathematiker zurück in die Spur kommt. Ich glaube, das ist der einzige Film, von dem ich jemals gehört habe, der in Darmstadt spielt.
Ja, das hat mich damals auch gewundert, warum in Darmstadt.
Und,
also das,
und Darmstadt als die große Stadt.
Genau. Naja, vielleicht ist das Mathe-Studium sehr angesehen, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist das so ein Film, den habe ich ja während meiner Ausbildung geschaut. So. Also da hatte ich so ein ähnliches, also meine Ausbildung war auch so studiumsähnlich und deswegen hat mich das damals auch sehr angesprochen. Und es wird hier ja auch, in der Inhaltsangabe hast du ja auch gesagt, der hat hier Prüfungsangst und so weiter, der Momo. Mhm. Das hat mich damals sehr angesprochen, so. Weil ich auch große Prüfungsangst habe und so dieser Werdegang, so, das ist halt auch so, dieser Film erzählt halt sehr viel so vom Scheitern und halt wieder sich auf die Beine stellen. So, ne? Und wie der Titel auch schon sagt, 13 Semester, der braucht wirklich 13 Semester, bis der sein Studium abschließen kann. So. Und,
ach nur, das ist ja.
Ich wollte gerade sagen, ist doch vollkommen in Ordnung.
Ja, für manche
kann
ist doch
noch was zu sagen.
Genau, aber dieser Film, der der erzählt halt wirklich so den Anfang bis also von dem Beginn des Studiums, wo dann halt Momo noch sehr viel mit hier dem Dirk zu tun hat, gespielt von Robert Quistek. Und naja, und interessant finde ich auch so, wie sich dann so die Wege auseinander, also wie das auch oftmals so ist, also beim Studium so, am Anfang hat man vielleicht noch jemanden, den man so kennt, ne, und da ist man eher mit denen noch so zusammen und dann lernt man so andere Leute kennen und irgendwann hat man auch so andere Vorstellungen, also allgemein so wie im Studium überhaupt, also wie man das so durchzieht und irgendwann findet man die andere Person, dann kann man da nicht mehr so sehr connecten, weil man sich auch während des Studiums, ist ja auch meistens so eine Phase, so eine Findungsphase und man entwickelt sich weiter, man lernt dann neue Leute kennen und genauso geht es halt auch dem Momo, der dann auch eher mit seinem Mitbewohner dann zu tun hat. Also da versucht er ja auch dann so eine Geschäftsidee zu entwickeln und so weiter. Und natürlich lernt er dann seine erste richtig große Liebe kennen, also gespielt von Claudia Eisinger. Genau, also die haben dann gibt es natürlich dann auch noch so Beziehungsstress und so weiter, ne? So eine kleine Side-Story, die dann noch so erzählt wird. Aber insgesamt geht es halt auch so um diese Person Momo und wie er überhaupt so mit seinem Studium klarkommt und ja, wie man überhaupt so damit fertig wird, so mit dem Studium und irgendwann wieder seine Ziele so zu fokussieren und ja, irgendwann dann wieder auf die Beine zu stehen. So. Und das finde ich sehr schön in dem Film dargestellt. So. Der ist zwar auch so, das ist auch so ein Film, der hat jetzt nicht so die Mega-Story. So. Man darf das jetzt nicht so erwarten, so, dass der jetzt so eine epische Story erzählt. So. Das ist halt einfach so ein Film, der läuft so vor sich her und hat so tolle Szenen. Ne, und
also Oh Boy im Studium.
Ja, man merkt schon, ich stehe auf solche
die
Filme.
Die Vorgeschichte von Oh Boy.
Ich stehe halt auf solche Filme, die manchmal einfach nur so vor sich hin plätschern und die so episodenhaft vielleicht sind. Also der ist auch sehr episodenhaft. So der nimmt sich so einzelne Also der erzählt auch so den Film in Semestern so. Es wird dann immer so Semester gezeigt, ne? In dem Semester passiert jetzt das, in dem zweiten Semester dann das. Also erstes Semester ist natürlich so Wohnungssuche, überhaupt klarkommen im Studium, die ersten Leute kennenlernen und so weiter, so Lerngruppen bilden. Zweites Semester ist dann halt natürlich schon so, wo man dann, wo dann mehr gelernt werden muss und so weiter. Und da ist dann auch so Momo jemand, der dann so auf der Strecke bleibt, der dann irgendwann auch nicht mehr klarkommt so, der Mathe als sehr schwierig empfindet. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil Mathe ist auch so meine große Schwäche. Also besonders,
aber du hast auch nicht Wirtschaftsmathematik studiert.
Nee, das ist ja dann doch schlimmer. Also das, was dann da so thematisiert wird, was für Mathematik, das fand ich ganz grässlich. Da dachte ich mir auch, Hilfe, ich würde da sofort den Studiengang wechseln. Ja, und ja, der Momo ist dann halt so jemand, der ist halt so jemand, der merkt dann auch so, Mathe ist jetzt vielleicht nicht so das Ding, was er unbedingt so weiterführen möchte. Also da gibt es dann oftmals so Momente, wo er dann dran zweifelt. Und der Dirk, mit dem er angefangen hat, sein ehemaliger, also das ist dann auch so, diese Freundschaft entzweit sich dann sehr. Also das ist dann auch so, dass die sich dann während des Films kaum noch sehen und erst dann zu bestimmten Zeitpunkten dann wieder so zusammenfinden. Und der ist so jemand, der ist halt einer, der hält sich wirklich ans Studium, der paukt durch, ne? Der ist halt wirklich leistungsorientiert und man sieht dann auch irgendwann später so, dass das zu was gebracht hat. So, ne? Auch, und er denkt halt, der Momo denkt halt mit Leichtigkeit, aber der sagt ihm halt auch irgendwann so, naja, ich habe sehr viel dafür getan. So. Und da gibt es dann auch irgendwann so, stellt er so einen Vergleich auf mit so einer Autobahn, so, wo er meint hier, ne, ich habe halt die Autobahn genommen, die Schnellstrecke so, ne? Also ich bin halt durchgefahren so sofort zum Ziel und du hast halt immer so eine Seitenstraße mal genommen, bist da mal abgebogen und so weiter. Und er so, naja, ich habe es jetzt erreicht, so was ich wollte, aber ich habe halt auch keinen Spaß gehabt so während des Studiums. Ne? So, und der Momo hat halt sehr viel erlebt, so das sieht man ja dann auch am Ende des Films, so was er alles halt erlebt hat, so, ne? Und der Dirk halt, ja, der hat halt sehr wenig erlebt. Aber dafür verdient er jetzt richtig viel Geld.
Und das ist ja auch mal was.
Genau, aber ich fand halt, der Film hat halt sehr schöne Momente so gehabt, so die mich auch dann so selber so über mein Leben so zum Nachdenken gebracht haben, weil ich da auch sehr vieles so, konnte ich sehr vieles vergleichen. Das ist ja auch mal so das Ding, in einem deutschen Film kannst du sehr viel mehr mit dir selbst vergleichen, als zum Beispiel, wenn du jetzt einen amerikanischen Film dir anschaust, wo dann natürlich auch so die Universitäten so einen ganz anderen Ablauf haben. So. Und da gibt es natürlich dann amerikanischen Filme erzählen dann immer von solchen Elite-Unis, so, ne, Harvard oder so, wo du einfach nie hinkommen würdest, so als
Ja, da ist TU Darmstadt schon nahbarer.
Genau, da ist halt die TU Darmstadt schon nahbar. Genau, das war halt so eine Uni, wo du denkst, naja, da würdest du selber auch studieren, so, ne? Und
aber apropos übertragen können, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich sinniere gerade über mein Verhältnis zu Max Riemelt, der ja hier die Hauptrolle spielt. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir seine Filmografie angucke, dass das wirklich so ein Schauspieler ist, der mit mir erwachsen geworden ist und der sich mit mir weiterentwickelt hat. Das ist ganz, ganz faszinierend, wenn ich es gerade so angucke. Also er hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, er hat ganz am Anfang mal so eine Kinderserie mit einem Hund gemacht, zwei allein, wo er noch so selber so ein Kind war und immer mit so einem Golden Retriever unterwegs war. Das habe ich als Kind geguckt. Dann wurde er halt irgendwie älter und hat so Filme gemacht wie diesen oder wie Die Welle oder also ist irgendwie so in dieses deutsche Filmding reingekommen, Napola und so weiter. Und dann hat er irgendwann angefangen, so die so ein bisschen Indie-mäßigeren Filme und so Serien zu machen, um dann irgendwie nochmal so einen Sprung zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass bei meinem Filmgeschmack so ein ähnlicher Moment gewesen, wo ich halt irgendwann festgestellt habe, dass mir so diese seichten Sachen nicht mehr so gefallen und ich irgendwie was anderes brauche. Und dann hat er halt irgendwie Im Angesicht des Verbrechens gemacht, diese Serie auf der ARD. Er hat Freier Fall gemacht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch ein Film über ein schwules Paar, nicht so, also eher, würde ich nicht in die Komödienschiene hier einordnen. Nee, nee. Wo auch immer mal drüber geredet wird, ob ein zweiter Teil gecrowdfundet werden soll, weil es so viele Fans von diesem Film gibt und so weiter. Und dann halt ist er ja so ein bisschen zu einer der Musen der Wachowski-Schwestern in Sense8 geworden und ab jetzt wohl öfter auch bei Wachowski-Projekten dabei. Und das wäre so meine Übertragung auf diesen Film, dass ich mich in der Karriere von Max Riemelt da doch sehr wiederfinde, irgendwie in meinem Verhältnis zu Filmen.
Ja, das größte Projekt, was er gerade macht, ist Matrix 4.
Ja, eben. Ich sage ja, der wird jetzt noch in weiteren Wachowski-Projekten dabei sein.
Nicht schlecht.
Das habe ich auch nicht gewusst, aber gut zu wissen. Ja, aber ihr könnt ihn auf jeden Fall mal anschauen. Das ist jetzt kein schwerwiegender Film. So. Also der ist wirklich sehr leicht zu konsumieren.
Ja, sag das nicht so leichtfertig. Ich habe den Film lange, ich kenne den Film, also vom Sehen her sozusagen, also vom Hören. Ich hatte lange nicht geschaut, weil ich auch eine ähnliche große Zahl an meinem Semesterzähler hängen habe. auch so spannende Sachen gemacht habe, wie im vierten Semester nochmal den Studiengang wechseln und solchen Quatsch. Ich glaube, jetzt ist der richtig für mich, weil ich habe das Studium erfolgreich abgeschlossen, also da besteht jetzt keine Gefahr mehr. Ja. Ich fand das sehr verlockend, als du gerade erzählt hast, naja, wird das ein bisschen erzählt, naja, die einen machen halt Studium, die machen das halt irgendwie Bachelor in 3 Semestern und dann Master in 2 und dann haben sie irgendwie einen geilen Job, aber haben halt das Studium nicht ausgenutzt und es gibt andere, die machen dann nochmal irgendwie Spökes und Party und nutzen nochmal, bis sie 30 sind, ihren Studentenkredit für alles Mögliche aus oder ihre Studentenvergünstigung. Also ich finde, das ist sehr verlockend, da nochmal so aufzuzählen, was halt Studium für verschiedene Leute bedeutet und wie man sich da auch selbst verwirklichen kann. Also das klingt doch jetzt sehr verlockend.
Finde ich auch. Bevor wir zum nächsten Film kommen, Julius, muss ich dir übrigens noch ein Kompliment machen.
Was?
Ich bin sehr froh, dass du dich nicht lustig gemacht hast über meine Aussprache des Namens Dirk, weil das schon so zu manchen Gelegenheiten bei dir für...
Dirk.
Ja, ich sag mal etwas, du hast mir da schon diffamierende Kommentare genannt für meine Aussprache für Worte wie Dirk oder Kirsche. Und ich finde deine Aussprache dabei wesentlich merkwürdiger, weil der heißt definitiv nicht Dirk.
Ja, so ist das halt, wo ich herkomme, da sagt man das so, Dirk. Ich hatte damals einen Freund gehabt, der hieß auch Dirk. Den habe ich immer Dirk genannt, der hat sich nie beschwert darüber.
Der Dirk.
Der hat sich nie beschwert.
Ja.
Dirk ist auch ein seltsamer Name.
Ja, oder? Finde ich auch.
Ja, mein Onkel heißt auch Dirk. Und der wird ja auch immer so Dirk von uns
genannt. Ja, natürlich, weil ihr alle aus Thüringen
Dirk. Kommt. Dirk. Ne? Ja, so, wo ich herkomme.
Ja. Ich kenne keinen Dirk.
Ja, aber ja, wollen wir dann zum nächsten übergehen? Oder?
Ja, und den habe ich.
Endlich!
Haben wir jetzt einen super Film. Ich glaube, den haben sehr viele genannt.
Ja.
Wenn nicht sogar alle. Oder? Nee, yes. Ich glaube, Christopher
war dabei. Bitte nicht
doch, rein. Christopher hat ihn nur nicht mehr aufgeschrieben, weil er schon so oft da stand.
Ja, ich hatte ja bei mir Sachen wieder rausgelöscht, die Becky schon.
Ach so, okay. Gut, ihr konntet natürlich so Doppelnennungen, das war ja dann einfach nur die wir auf jeden Fall reinnehmen. Aber ja, dann kommen wir jetzt zu Toni Erdmann, ein Film aus dem Jahre 2016 von der Regisseurin Maren Ade. Und Darsteller sind Sandra Hüller, also die spielt hier Hauptrolle, und Peter Simonicek, der spielt nämlich den Toni Erdmann. Also zumindest diese...
Teilweise.
Ja, diese Person, die er sich da ausgedacht hat.
Ich dachte, Winfried spielt Toni Erdmann.
Vielleicht spielt auch Toni Erdmann Winfried. Ne?
Winfried ist auf jeden Fall ein 65-jähriger, einfühlsamer Musiklehrer mit Hang zu Scherzen, der mit seinem alten Hund zusammenlebt. Seine Tochter Ines hingegen ist das Gegenteil. Als ehrgeizige Unternehmensberaterin reist sie um die Welt und von einem Projekt zum nächsten, um die Karriereleiter steil nach oben zu klettern. Vater und Tochter bekommen sich daher nicht aufzusehen, aber das wird schlagartig anders, als Winfrieds Hund stirbt und er daraufhin beschließt, Ines unangekündigt bei der Arbeit in Bukarest zu besuchen. Wegen seiner Witze und der unterschwelligen Kritik an ihrem Lebensstil kracht es schon bald zwischen den beiden. Und dann verwandelt sich Winfried auch noch in sein alter Ego Toni Erdmann. Das Gebiss ist schief, der Anzug schlecht und auf dem Kopf sitzt eine Perücke. Der schräge Vogel behauptet, Personalcoach zu sein, bringt Ines vor ihren Kollegen einige peinliche Situationen, aber die Verkleidung sorgt auch dafür, dass sie und ihr Vater sich annähern. So, und ich habe diesen Film absichtlich natürlich relativ ans Ende gepackt, weil es für mich das absolute Highlight ist in dieser Folge.
Yes.
Und vorhin bei Vincent Vermeer habe ich gesagt, ja, das ist ein Film, der hat wahrscheinlich nicht viel Impact auf die Leute, aber Toni Erdmann hatte so einen immensen Impact auf mich, dass ich den bis heute kein zweites Mal geguckt habe, aus Angst, dass ich den nicht mehr so gut finden würde.
Ich glaube, die Angst können wir den nehmen.
Das ist gut.
Ich muss aber auch sagen,
ich habe den schon ein bisschen öfter geguckt.
Ich muss aber auch sagen, ich habe den bisher auch nur einmal geschaut, aber das ist so ein Film, der ist mir so gut im Gedächtnis geblieben. Ja. So. Ich kann mich an wirklich sehr viele Szenen erinnern. So. Und das sagt ja auch schon viel über einen Film aus, so wenn man sich sehr gut noch dran erinnern kann, so was der für einen Impact halt hatte. So, ne? Also es gibt halt großartige Szenen in dem Film. So. Und ja, ich habe auch so ein bisschen Angst, den nochmal zu schauen, weil ich mir auch denke, naja, vielleicht ist er dann doch nicht mehr so gut. Aber ihr beiden habt ja schon gesagt, so, ihr habt den schon mehrmals geschaut.
Ja, also der ist wirklich, ich würde fast behaupten, er wird noch besser beim zweiten Angucken, weil man so ein bisschen von den Obvious-Szenen weg ist, weil man nicht, also es war ja schon so, als der Film rauskam, dass ziemlich schnell über den Film gesprochen wurde, als der Film mit der langen Nacktszene am Ende. Und dass irgendwie das so das große Thema war, über das alle gesprochen haben, was mich tierisch aufregt, dass der so darauf reduziert wird, was ja auch Maren Ade und Sandra Hüller und alle tierisch aufregt, was man merkt an jeder Frage, die sie dazu in Interviews beantworten mussten, wie sie diese Fragen beantworten, müsst ihr mal drauf achten. Also man merkt wirklich, die haben überhaupt keinen Bock mehr, diese Fragen zu beantworten, weil es halt nur eine Szene von einem Feuerwerk von Szenen ist, so. Und wie du gesagt hast, ne, man erinnert sich an so viele einzelne Szenen, obwohl das wirklich ein langer Film ist, auch gerade für eine Komödie. Es gibt ja auch, also wenn man es, glaube ich, nicht lustig findet, dann wird er einem auch zu lang sein und länglich vorkommen, dieser Film. Aber wenn man einmal festgestellt hat, dass dieser Humor für einen funktioniert, ich kann es euch nur sagen, es sind 2 Stunden 40 Feuerwerk, wirklich. Also ich liebe diesen Film. Ich habe den damals, als ich bei den KulturpessimistInnen einstieg, mitgebracht in unseren Jahresrückblick und Erik und Christopher kannten den noch nicht und ich habe vor mich hingeschwärmt und das ist sozusagen auch eine Kennenlerngeschichte von Christopher und mir dann sozusagen, dass er dann den Film auch geguckt hat und wir dann diese Zitate immer miteinander ausgetauscht haben und so und keine Ahnung, wann immer heute eine Käsereibe in diesem Haushalt rausgeholt wird, dann ist Toni Erdmann präsent oder wann immer irgendwo The Greatest Love of All zu hören ist, dann ist Miss Schnuck in unserem Kopf, die dieses Lied singt. Also es ist wirklich so. Diese Satire ist so pointiert und so von hinten durch die Brust ins Auge in dem Film, also wirklich schon, die Szene mit dem Konfekt, mit den Petit Four, Leute, ist wirklich, ich liebe den Film.
Ja, es war auch so im Kino, also wir können ja mal so ein bisschen anfangen, wie wir auf den Film so gekommen sind. Also da gab es ja auch so einen Trailer im Vorfeld und den fanden wir eigentlich ziemlich
Strange.
Also da wussten wir überhaupt nicht, was wir damit anfangen sollten. Da hatte ich auch kein Interesse auf den Film gehabt. Aber dann kamen natürlich dann so diese Kritikerstimmen, die den Film über alles gelobt haben. Und auch diese ganzen, also auf YouTube, diese Filmkritiker, die dann so, ne, diese ihre Bewertung abgegeben haben, die waren alle total so, naja, 9 von 10 oder 10 von 10 und so. Und da dachte ich mir, okay, da muss ja jetzt irgendwas dran sein. Also irgendwie, das hat mich eigentlich dann neugierig gemacht, diese ganzen Bewertungen, wo ich mir dachte, ja, irgendwas muss ja dran sein. Der Trailer ist zwar total scheiße, aber und der sieht ja jetzt auch nicht so besonders aus, der Film. Aber und ich dachte mir auch so, dieser Toni Erdmann, wie der auch aussah, da dachte ich mir, was soll das denn so? Warum sieht der denn so seltsam aus? Das wird mir doch auf keinen Fall Spaß machen, dieser Film. So, ne? Und dann geht der auch noch 2,5 Stunden oder so. Also die Voraussetzungen waren eigentlich nicht gut für den Film. Und dann sind wir halt doch reingegangen, Christian und ich. Und ja, und also ich habe noch nie bei einem Film so krass gelacht, so. Also, da waren Szenen drin, also da musste ich konnte nicht mehr. Also besonders so, als er dann erstmal so auf der Party dann auftaucht und so im Hintergrund auf einmal so anfängt zu reden, so. Also es ist so großartig. Ich dachte mir, wow, also das ist ja so super witzig. Und dann gibt es aber auch wieder so Szenen, wo du so, also dich so fremdschämst, so, wo ich so denke, oh Hilfe, was soll ich denn jetzt gerade hier empfinden? Manchmal wusste ich gar nicht, was ich empfinden soll. Ob ich jetzt lachen soll oder ob ich mich selbst oder ob ich mich fremdschämen soll oder ob ich irgendwie weinen soll. Also irgendwie war das dann gar nicht mehr so klar zum Schluss. So, ne? Der hat so unglaublich, also der hat so eine Bandbreite an Emotionen, die man so empfindet in dem Film. Das fand ich echt einmalig. Also der war dann auch so in meiner Top-Liste. Der war, glaube ich, auch auf Platz 1 dann bei mir. Ja, der war großartig. Also Ich fand es schade, dass der nicht den Oscar gewonnen hat damals als bester Fremdsprecher. Der war ja sogar im Rennen, also der war nominiert.
Ja, ja. Mhm.
Leider nicht gewonnen.
War ja sogar mal angedacht, dass es ein Remake dieses Films, ein amerikanisches Remake.
Oh, bitte.
Mit Jack Nicholson.
Jack Nicholson.
Auf keinen Fall.
Es ist auch, glaube ich, nichts draus geworden. Also beim Oscar wurde noch drüber geredet, was wird da jetzt passieren.
Und ich glaube, ehrlich gesagt, Maren Ader hat die Rechte noch teuer verkauft gekriegt und genau, dann sie, ist nie genau, was draus nämlich, geworden.
Genau, sehr auf gut. Der Oscar-Verleihung hat sie gesagt, da wurde sie hier von Stephen Gätchen irgendwas gefragt, sie ist so froh, sie hat die Rechte jetzt verkauft, sie hat mit diesem Film abgeschlossen, sie will nichts mehr mit diesem Film zu tun haben.
Nein, 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 sie hat nicht gesagt, sie will nichts mehr damit zu tun haben, aber das Kapitel ist sozusagen jetzt abgeschlossen, kann sich jetzt wieder anderen Werken widmen und muss nicht mehr jeden Tag im Interview über die Nacktszene reden.
Genau. Das war dann, gar nicht so, ja. Die.
Und dann, und es ist ja auch irgendwie, Jack Nicholson ist ja anscheinend auch schon in Ruhestand gegangen, offiziell.
Schon länger ist.
Und wollte für den Film nochmal zurückkommen, aber dann hat man nie wieder was über diesen, über dieses Remake gehört, was
auch
wahrscheinlich
auch
besser ist.
Ja.
Also, ist für alle Beteiligten besser gewesen. Genau, Becky hat da den Film ja angepriesen. Ich hatte eine sehr interessante Seherfahrung, weil ich habe den nachts um eins angefangen. Weil der war nämlich auch recht schnell dann auf Amazon Prime. Und dann habe ich den halt nachts um eins dann halt bis 2, 3, 4 Uhr morgens geschaut und habe dann auch Becky gleich morgens um 4 geschrieben, ich finde den super, ich bin total begeistert, weil der für mich so ein Film ist, der so viele Themen abdeckt. Also er hat einerseits diese sehr persönliche Ebene zwischen Winfried und Ines, er hat dann auch eine sehr gesellschaftskritische Ebene, weil wir ja in Osteuropa sind. Es geht darum, dass Ines als Unternehmensberaterin eigentlich nur dazu angeheuert ist, um irgendwelche Leute zu entlassen. Das darf man natürlich nie so sagen, weil alle tun natürlich so, als ging es um was anderes. Ich finde auch diese eine Szene sehr schön. Ich glaube, sie sind auf dem Empfang der amerikanischen Botschaft und treffen auf so eine russische Oligarchin, die dann meinte, sie macht gerne Urlaub in Deutschland, weil Länder mit einer Mittelschicht wirken so beruhigend auf sie. Und das sind halt so Sätze, das hat schon fast so was Loriot-haftes. Also ich finde generell, wir haben ja schon über hier, nicht Heinz Wäscher, sondern Ich kandidiere, was war's?
Horst Schlemmer.
Horst Schlemmer. Ich finde, Toni Erdmann ist der bessere Horst Schlemmer, weil es auch so ein satirischer Charakter ist von einem sehr abstoßenden älteren Herrn, der aber dann doch versucht, so das Wahre aus den Leuten rauszukitzeln. Ich finde, das funktioniert mit Toni Erdmann wesentlich besser. Und dann haben wir dieses Loriot-hafte, also quasi das Absurde des Alltags wird hier nochmal ein bisschen rausgekehrt und es wird quasi geupdatet, wird so in diese moderne Businesswelt verlegt und so auch sich so überlegt, was würde passieren, wenn Toni Erdmann, wenn Loriot einen Film über eine Unternehmensberatung machen würde. Und das, da finde ich, also so ganz viele deutsche Strömungen treffen sich in diesem Film wieder.
Ja, also wie du schon gesagt hast, ne, Kapitalismus, es geht auch so ein bisschen um White Family. Feminism. Und es gibt halt, also was ich auch echt richtig stark finde, ist dieser unfassbar kathartische Moment am Ende, wo sie sich dann in den Armen liegen. Also Ines und, ich weiß gar nicht, sagt man dann Winfried oder Toni Erdmann oder wer das auch Wesen. Immer das Wesen mit den vielen Haaren am Ende ist. Das ist so ein kathartischer Moment irgendwie. Und also sowas, so eine Fallhöhe oder so eine Höhe überhaupt in so einen Comedy-Film einzubauen, dass es so einen kathartischen Moment am Ende schafft zu strahlen irgendwie. Das ist für mich wirklich Nonplusultra. Und Sandra Hüller ist auch einfach fantastisch. Also ich kann es nicht anders sagen. Ja. Ich auch danach hat sie ja noch In den Gängen gemacht, da war sie auch wieder so fantastisch und ich lechze jedes Jahr nach dem neuen Sandra Hüller Film, der bitte rauskommen soll, weil ich
sie
jetzt alle sehen will.
Auf Instagram. Also man kann ja auch sehr gut auf Instagram folgen, da macht sie auch immer sehr viel. Ich finde auch, es hat, für mich hat das auch immer sowas, war auch eine, nicht eine Szene, aber es war so ein wiederkehrendes Motiv. Der Vater kommt nach Bukarest, ist jetzt bei der Tochter und sie weiß jetzt auch nicht, was sie mit ihr machen soll. Sie hat natürlich auch keine Ahnung von Bukarest. Sie ist nur dazu da, um irgendwelche Stellen abzubauen und hat keine Ahnung von der Kultur des Landes, von den Menschen und sagt halt, ja, mach mal Kulturprogramm. Hm. Und dann ist das immer so ein geflügeltes Wort in dem Film. Ja, der Winfried, der macht jetzt Kulturprogramm.
Mit der Aldi-Tüte im
genau, und was macht
Einkaufszentrum.
Was macht er? Was ist das Kulturprogramm? Er geht zu Lidl oder zu Aldi und hängt im Einkaufszentrum rum. Also genau das, was er in Deutschland hätte auch machen können. Hm. Und das ist so eine geile Aussage auch über was so Globalisierung und Imperialismus und wenn jetzt quasi auch so der westliche Kapitalismus in diesen ehemaligen Sowjetrepubliken einfällt, anrichten kann. Also da steckt so viel drin in diesem Film, ohne dass er versucht jetzt so diese politische Botschaft zu haben, dass er so diese große politische Satire jetzt sein will. Sondern es geht dann auch primär noch um Ines und Winfried. Und
wie geht's dir? Ganz gut eigentlich.
Ja, oder wo sie in dem Pool sind, wo er sagt, ja, Glück und Erfolg und so. Und dann, wo sie sagt, da stehen mal ganz schön viele, viele Worte im Raum, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen aussortieren. Was willst du denn eigentlich von mir, dass ich denn nach deiner Meinung nach erreichen soll? Und ich finde, das ist so ein Film, der so alle Ecken von so einem, was so ein Film sein kann, so einmal abdeckt. Also es ist sehr spannend, dass der Film sich nicht so wirklich festlegen lässt. Und auch wenn wir jetzt schon über die Nacktszene, dass das zu viel thematisiert wird, ich finde, diese Nacktszene wird dadurch quasi geadelt, dass dann Ines die Tür aufmacht und ihr Chef Geralt steht quasi etwas erstaunt in der Tür. Auch ein Schauspieler, den ich sehr gut finde, weil der oft in so deutschen Produktionen auftaucht, Thomas Leubel, wo sie dann sagt, ist nicht schlimm, Geralt, ich bin nur nackt. Mhm. Und das ist so, wo quasi diese Szene so ihren entscheidenden Moment bekommt. Wo dann auch quasi alle Journalisten, die danach fragen, die Szene nicht verstanden haben. Weil ist ja nichts Schlimmes, sie ist ja nur nackt, ist jetzt hier nichts Weltbewegendes. Und das finde ich so schön.
Ja. Ja, alles, was ihr sagt, unterschreibe ich zu 100%. Und ihr habt schon alles aufgezählt, warum ich dem Film wirklich instant nach dem Gucken 5 Sterne gegeben habe und da auch wirklich mit der Bestwertung mitgehen würde. Ihr habt aber noch nicht gesagt oder nur angedeutet, warum ich dem Film auch noch ein Herzchen geben würde. Und bevor ich das sage, muss ich noch kurz loswerden, dass während ihr erzählt habt, was dieser Film alles so beinhaltet, dachte ich so, ja, man könnte auch sagen, so, der ist der deutsche Parasite eigentlich, ne? Weil da auch so viele Themen einfach drinstecken. Ja. Auch so ganz krass eben diese Gesellschaftskritik und so weiter.
Der
aber,
da auch so spielend damit umgeht, also genau, der das so leichtfüßig inszeniert. So.
Richtig, ja. Genau. Aber was mich dann zum Herz bewogen hat, das ist im Grunde die allerletzte Szene. Und ich versuche jetzt nicht allzu emotional zu werden, aber ich sag mal so, Leute, die mich kennen, die mich ein bisschen näher kennen, die wissen, dass das Verhältnis zu meinem Vater ähnlich schwierig ist. Wahrscheinlich noch viel schwieriger als im Film. Und deswegen konnte ich die letzte Szene so gut nachvollziehen, weil ich kann mit meinem Vater auch überhaupt nicht reden. So. Also wenn er so ein alter Ego hätte, das er nicht hat, dann vielleicht. Aber so mit dem wahren Winfried sozusagen geht das einfach nicht. Und das ist ja auch was im Film immer wieder so gezeigt wird, dass, glaube ich, von beiden Seiten, also sowohl von ihr und von ihm natürlich ganz, ganz prominent, versucht wird, diese Beziehung irgendwie wieder zu kitten und irgendwie wieder so eine Intimität und so eine Nähe herzustellen. Und sie scheitern aber die ganze Zeit, obwohl sie eben diesen kathartischen Moment haben, fand ich die letzte Szene so, so gut, weil die so nuanciert und so vorsichtig das Ganze nochmal zeigt, dass es gibt diesen Moment ganz am Ende, wo man so denkt, okay, die haben wieder eine Basis gefunden, so, das ist wieder da. Und dann verschwindet er aus der Szene und sie bleibt so ganz nachdenklich zurück und man merkt so, nee, das war nur für den Moment und eigentlich ist da noch nicht wirklich viel gekittet und die müssen da noch viel Arbeit reinstecken. Und die Frage ist, wollen sie das und also will Ines das? Er will das, glaube ich, definitiv. Aber das ist so unfassbar bei mir in die Magengrube geschlagen, dass ich quasi direkt danach angefangen habe zu heulen, wo ich dachte die ganze Zeit so, das ist doch eine Komödie, warum heul ich jetzt? Und das ist so dieser Moment, den ich auch irgendwie in meinem Kopf so total auf den Podest hebe und wo ich einfach Angst habe, dass mir das genommen wird, wenn ich mir das nochmal angucke. Aber wahrscheinlich ist es nicht so und ich sollte den wirklich nochmal gucken. Ich meine, ich habe den ja auch auf Blu-ray und so, ich habe auch ein Poster hier hängen und man sollte den schon ein paar Mal geguckt haben, wenn man sich ein Poster aufhängt wahrscheinlich. Ja, also dieser Film bedeutet mir sehr, sehr viel und ist für mich auch mit Abstand der beste deutsche Film, den ich jemals gesehen habe.
Das ist ja meine Ansage. Ja. Aber bei mir ist der auch ganz weit oben.
Ja, same.
So, einen haben wir noch.
Genau, der letzte. Rauschmeißer.
Der heißt Der Versicherungsvertreter, hat noch einen längeren Titel, aber den haben wir hier jetzt nicht.
Der taucht dir nicht auf, ne?
Genau, der taucht dir nicht auf, den kann er nochmal Christopher dann vollständig nennen. Ist von 2011 und ist eine Dokumentation. Regie hat der Klaus Stern geführt und du kannst ja mal kurz noch was zum Inhalt sagen, Christian.
Ja, die Dokumentation zeigt, wie Mehmet Göker im Alter von 25 Jahren mit dem Telefonvertrieb von privaten Krankenversicherungen nach eigenen Angaben seine erste Million erwirtschaftete. Sein Unternehmen, wie sagt man, MEG AG oder MEG AG?
Die MEAG.
Ah, sein Unternehmen MEAG, benannt nach seinen Initialen, steigert den Umsatz stark und es werden sehr viele neue Mitarbeiter angeworben. Dies geschieht mit Hilfe hoher Provisionen und Luxusgeschenken wie Fernreisen und geleasten Sportwagen. Ja, was hat es mit Moment Göker auf sich,
Christopher? Und warum ist er hier bei den Komödien? Christopher, also, erzähl doch mal.
Das ist eine Dokumentation, die ich jetzt schon öfters gesehen habe. Es gibt auch einen zweiten Teil davon. Ich habe beide Teile schon öfters gesehen. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen, einerseits so ein bisschen Katastrophentourismus, aber
deutsche Tiger King,
sag ich. Ja, und deutsche Wolf of Wall Street. Es wird auch in dem Film drauf referenziert, dass er quasi sich fühlt wie der Wolf auf Wuppertal. Und wie du schon gesagt hast, geht halt darum, der Mehmet Göker, der hat halt so ein ist halt so Versicherungsvertreter, aber halt im großen Stil. Und das funktioniert halt auch deshalb, weil die Versicherungen dort alle mitmachen, die schütten halt sehr, sehr hohe Provisionen für diese Firmen aus und geben quasi auch die Daten ihrer Kunden an die weiter und beide verdienen da sehr, sehr gut dran. Nur das ist halt, wenn man das dann halt übertreibt, wird das dann halt auch irgendwann illegal. Es geht dann auch viel um irgendwie illegal erworbene Kundendaten oder mögliche Kundendaten, wo dann die Leute gar nicht eingewilligt haben, dass sie da angerufen werden, was dann natürlich gemacht werden muss. Und es geht auch darum, dass Mehmet Göker ein wahnsinnig großes Ego hat. Und ein sehr cholerischer Mensch ist und sich auch sehr darin gefällt, so cholerisch zu sein. Das wird ein bisschen dadurch symbolisiert, in seinem Büro hat er drei Bilder hängen, also so großformatige Drucke, so A0 groß, eins von seinem Vater, eins von Richard Branson und eins von Mahatma Gandhi, wo er dann dem, und er redet, was auch sehr untypisch ist eigentlich für eine Dokumentation, er redet die ganze Zeit mit Klaus Stern. Also der Regisseur der Dokumentation wird die ganze Zeit von ihm angesprochen, was ich glaube nicht so geplant war. Mhm. Aber der Mehmet Göker, der spielt auch nicht immer ganz so mit, wie sich das Klaus Stern vorgestellt hat. Und erzählt dann so, ja, und hier, okay, ich will, also das sind so meine Vorbilder, so, ich will halt so sehr, quasi für meinen Vater glücklich machen, der damals schon tot war, ich will halt so ein guter Geschäftsmann werden für Richard Branson und ich will halt natürlich auch irgendwie Weltfrieden, so wie Mahatma Gandhi, also völlig, völlig schon damals aus den Rudern gelaufen, sein Ego. Und dann kommen dann halt so Geschichten wie, dass er halt anfängt bei so einem lokalen Ferrari-Händler irgendwie dauernd Ferraris für seine Untergebenen zu kaufen und okay, wo sie dann essen gehen und wo man dann halt auch die Leute trifft, die halt für diesen Mehmet Göker arbeiten. Was dann halt Leute sind, die teilweise auch einen Migrationshintergrund haben, die dann vielleicht auch anderweitig wahrscheinlich nicht diese Zukunftsaussichten gehabt hätten. Und was ich halt einerseits auch ganz interessant finde, ist halt, was halt dann auch Mehmet Göker selber sagt, er ist halt, war halt früher immer der Kümmeltürke und es gab Leute, die haben ihn mit dem Arsch nicht angeschaut und jetzt, wo er ein Ferrari fährt und seine Millionen verdient, kommen die alle wieder angekrochen. Was es auch so ein bisschen halt sagt, also halt die Karriere eines Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, also ich glaube, er selber wurde schon in Deutschland geboren, aber ich glaube, seine Eltern sind dann aus der Türkei eingewandert und das ist halt einfach auch so ein Ritt. Also das ist auch so ein bisschen wie Wolf of Wall Street. Man erlebt so ein bisschen den Aufstieg und das Tolle ist, der hat auch selber alles mitgefilmt. Also der hat ja auch selber immer ein Kamerateam dabei, die alles mitgefilmt haben. Deswegen gab es so viel Filmmaterial, von wo Klaus Stern noch gar nicht über dieses Projekt nachgedacht hat.
Ganz gut, mein persönliches, ich habe es neulich mit Christopher einmal mitgeguckt, mein persönliches Highlight von diesen privat mitgefilmten Sachen sind die jährlichen Feiern, so ballmäßig, die er für seine Mitarbeitenden ausgerichtet hat, wo dann auch immer für die besten Verkäufer so große, also alle haben geklatscht und sie haben so einen Siegelring von ihm bekommen auf der Bühne, oh der Gott, dann von ihm angesteckt wurde auf den Finger. Leute, das ist wirklich zum Schießen.
Naja, und das ist so ein Film, der für mich so die pure Ekstase ist. Und es ist natürlich auch jetzt für mich nochmal doppelt interessant geworden, dass ich jetzt auch beruflich mich, also ich verkaufe keine Versicherung, aber ich mache jetzt auch was Richtung Vertrieb. Und man erkennt schon sehr viele Sachen wieder, wo man sich jetzt auch, wenn man so ein bisschen selber mal Sales oder Vertrieb oder wie man das auch nennen will, gemacht hat, sehr gut erkennen kann, warum man in so ein Leben reinschlittern kann. Weil wenn du dann diese Versicherung hast, die, also wo dann halt so, keine Ahnung, Allianz, also wirklich so große Versicherungen zu dir kommen und sagen, hey, du verkaufst so gut, wir geben dir immer mehr so Leads, also so quasi Leute, die du anrufen kannst, das geht auf große Datenlisten, die man dann halt auch erst bekommen muss, und das ist auch immer so ein sehr großer Plotpoint von dieser Dokumentation, dass er dann, also Mehmet Gürkan dann auch sortiert, wer die guten Daten bekommt von seinen Mitarbeitern und wer die schlechten Daten, dass er da auch so sehr manipulativ unterwegs ist, dass er Leuten, die erst sehr kurz dabei sind, sehr, sehr gute Daten gibt, die dann sehr, sehr erfolgreich werden ganz schnell, die er dann quasi seinen älteren Mitarbeitern so ein bisschen unter die Nase hält und sagt, hier, der ist so kurz dabei und der hat so viel Umsatz gemacht. Und obwohl er schon selber genau weiß, dass er das halt so hinmanipuliert hat. Und da haben halt auch diese ganzen Versicherungen mitgespielt. Und es gibt dann diese Videos von diesen Firmenfeiern, wo dann halt der Chef der Allianzversicherung auftritt und sich bei Mehmet Gürkan bedankt, dass er so gute Arbeit für sie geleistet hat, obwohl alle wissen, dass das illegal ist, was er da gemacht hat. Und jetzt natürlich auch am Schluss wurde ihm gesagt, ja, wir haben alle Versicherungen angefragt, keine Versicherung wollte irgendein Statement dazu abgeben, ging natürlich dann auch um Steuerhinterziehung. Es kommen natürlich die obligatorischen Razzien, wo dann der Zoll mit 200 Beamten einläuft und dieses ganze Gebäude hops nimmt, wo dann auch schon irgendwie bekannt wurde, dass sie davor schon Wind bekommen haben und alle wichtigen Unterlagen vernichtet haben. Und ja, das ist einfach, also es ist ein Film, wo niemand gut wegkommt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Mehmet Gürkan sympathisch finde, keinesfalls. Aber ich kann so ein bisschen verstehen, warum er das gemacht hat und was ihn dazu verleitet hat, quasi oder welche Umstände dazu geführt haben, dass es so wurde, wie er jetzt ist. Und ich finde, das ist auch eine sehr, also hat auch ein bisschen was von deutscher Geschichte. Ich meine, Carsten Maschmeyer hat ja Ähnliches gemacht und ist jetzt ja irgendwie, der ist ja jetzt auch im Fernsehen und ist weggekommen. Und Mehmet Gürkan musste jetzt mehr oder weniger in die Türkei fliehen und lebt jetzt da immer noch. Und darum geht es auch im zweiten Teil. Also der zweite Teil ist leider nicht mehr so spannend, aber ist dann noch, wenn man sich für diese Person interessiert, noch ganz interessant, weil es darum dann geht, dass er dann in der Türkei im Grunde das Gleiche weitermacht, aber halt unter wesentlich schwereren Bedingungen und auch mit weniger Geld. Aber wo er zeigt, dass der auch einfach nie aufhören wird, sowas zu tun. Also der ist einfach, der hat da jetzt einfach das Leben, was er halt lebt. Und ich glaube, der kommt auch nicht mehr raus. Und alles in allem finde ich das einfach eine Dokumentation, die ich wahnsinnig faszinierend finde, aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Und ich glaube, beide Filme gibt es, ich glaube, auf Amazon Prime mittlerweile. Also beide Dokumentationen.
Ich glaube, bei Netflix habe ich auch gesehen. Das ist
ja, okay. Dann
also vielleicht sind sie auch auf beiden.
Genau, ich glaube nicht, dass sich da Netflix oder Amazon um irgendwelche Exklusivrechte streitet. Finde ich eine sehr spannende Dokumentation. Man sollte es natürlich so kritisch sehen, dass man jetzt nicht anfängt, diesen Mehmet Gürkan abzufeiern oder sowas. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber man kann sich doch schon während des Films sehr gut von der Ekstase mitreißen lassen.
Ja, klingt sehr, sehr spannend. Werde ich mir definitiv angucken. Ich habe mal noch eine Frage, weil Dokumentationen, die können ja so sein wie, keine Ahnung, Dreisat-Doku über Sigmund Freud, wo jetzt nichts besonders Großartiges an filmischer Kunst angewendet wird, sondern wo einfach ein Sachverhalt dargestellt wird. Aber es gibt halt auch Dokus wie, also mir fällt da so, meine Lieblingsdoku ist Particle Fever, die gab es bei Netflix, glaube ich, da ging es um oh Gott, Christopher, hilf mir, das Ding, was in Genf steht.
Das CERN, LHC?
LHC, genau, um den LHC und welche Experimente da so durchgeführt wurden, die halt auch audiovisuell sehr gut aufbereitet war. Wie verhält sich das hier? Also wie würdest du das auf diesem Spektrum einordnen? Also
der Film gewinnt jetzt keine Preise für die Kameraarbeit.
Okay.
Ich glaube, visuell ist das einfach faszinierend, weil man sich ganz überlegt, woher haben sie das Kameramaterial? Also wie wurde das gefilmt? Und ich finde, der Film besticht euch dadurch, dass er sehr nah am Geschehen dran ist, weil Mehmet Gürkan auch überhaupt keine Hemmung hat, irgendwelchen Quatsch vor der Kamera zu erzählen.
Okay.
Also es gibt so Szenen, wo er dann Sachen erzählt, wo er merkt, okay, das hätte ich jetzt nicht vor der Kamera sagen sollen. Und dann so quasi versucht nochmal das so ein bisschen mit einem Witz zu entschärfen. Und gerade im zweiten Teil macht er das noch viel mehr, wo er dann auch wirklich Klaus Stern anspricht und dann so quasi auf den letzten Film referenziert und sagt, Herr Stern, sowas haben wir, das haben wir im ersten Teil gemacht und jetzt machen wir das im zweiten Teil. Also der erste Teil, der ist, glaube ich, auch noch nicht mal in Full HD gedreht. Also das ist halt, hat so kameraqualitativ ist es mehr so Fernsehfilmniveau. Der besticht halt mehr deutlich, was in dem Film passiert und das trägt sich halt dadurch, dass halt so viel in so kurzer Zeit passiert. Ich weiß nicht, wie lange ist der, genau, der geht halt 1:19 und da ist halt so vollgepackt mit, da gibt es keine Längen, es gibt keine so Talking Heads, was man kennt, wo irgendwie gemerkt hat, okay, sie müssen jetzt irgendwie mit drei Interviews noch Zeitstrecken, sondern die haben einfach so viel Kameramaterial, dass sie da einfach 90 Minuten locker mitfüllen konnten.
Mm. Ja, cool. Das werde ich definitiv schauen. Julius, du auch?
Ja, werde ich mir auch anschauen. Das hast du gut verkauft, Christoph. Ja.
Sehr gut.
So, damit wären wir am Ende unserer Liste, aber wir haben ja noch viele weitere Filme gesammelt, die es nicht hineingeschafft haben, die wir aber noch kurz in den Honorable Mentions mit ein paar Worten anpreisen möchten.
Ja, da habe ich zum einen Bang Boom Bang natürlich reingenommen. Das ist für mich so, ich finde schon so der absolute Kultfilm so aus Deutschland. Den schaue ich mir auch regelmäßig an. Ist jetzt qualitativ vielleicht nicht der beste deutsche Film, aber ich finde den unglaublich unterhaltsam und der hat so ein bisschen, es war ja so, der kam ja 2000 raus oder so um die Dreh oder 99 und da war das ja damals so mit Tarantino noch so ein Ding und halt.
Schön, dass du das im Präteritum schon.
Oder,
damals war Tarantino noch ein Ding.
Ja, okay, genau, der ist heutzutage auch noch ein Ding. Oder halt Guy Ritchie so, der mit Snatch und sowas, ne?
An Snatch muss ich auch immer denken.
Genau, und das ist halt so, das ist ein deutscher Snatch, so, okay, ne, kann man sagen. So, das ist, und der ist unglaublich unterhaltsam und der hat auch den besten Auftritt von Til Schweiger. Der hat da so Rastafaris und ist da halt so ein Fußballspieler, der ordentlich draufhaut.
Oh nein.
Nicht super witzig. Naja, der Film ist halt unglaublich witzig. Und ja. Ralf Richter spielt mit und Ralf Richter finde ich da so unterhaltsam in dem Film. Naja, ist nicht für jeden was, aber der spielt ja, glaube ich, auch so im Ruhrgebiet. Ich sage eigentlich auch mal so, Christian, du musst dir den anschauen, weil das ist einfach auch so ein.
Ja, aber
Film.
Ruhrgebiet also, alleine reicht nicht. Ich mag keine Filme, wo irgendwie ein Coup durchgezogen wird, weil ich das immer nicht verstehe. Was
aber das
da
kann man gut verstehen in dem Film.
Und B, hört er sich viel zu maskulin an für mich.
Ja, das okay, das ist vielleicht so ein Nachteil.
ist vielleicht doch
eher so ein Julius-Film.
Ja, ich mag halt auch Guy Ritchie-Filme überhaupt nicht. Also
ja,
kann ich nichts mit anfangen.
Das war halt damals für mich, ne, Guy Ritchie, Tarantino fand ich halt damals auch richtig toll und als dann Bang Boom Bang, als ich den geschaut habe, fand ich den natürlich auch toll. Mhm. Und der ist, also ich finde den immer noch sehr unterhaltsam. Ich gucke den auch regelmäßig an. Dann habe ich hier noch Drei Zimmer Küche Bad. Das ist von Dietrich Brüggemann ein Film. Dietrich Brüggemann finde ich auch ein sehr empfehlenswerter Regisseur aus Deutschland. Der hat zum Beispiel Renn, wenn du kannst gemacht. Oder
hat der nicht auch diesen Kreuzzug gemacht?
Ja, Kreuzweg nennt er sich.
Kreuzweg, genau.
Genau, auch sehr gut. Und auch zuletzt Heil hat er gemacht. Und zwei Tatortfilme oder so, die auch sehr gut waren. Mhm. So gehört habe ich. Gucke ja kein Tatort, aber Becky, du hast bestimmt.
Mal?
Kennst du bestimmt. Genau, aber Drei Zimmer Küche Bad finde ich auch super. Der ist auch so ähnlich wie so 13 Semester oder Oh Boy, so ein bisschen so Ausschnitt. Also der wird innerhalb eines Jahres erzählt und auch immer so, der wird dann in Kapiteln aufgeteilt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und zeigt dann so verschiedene Leute in Berlin, die dann oftmals umziehen, Beziehungen wechseln und so weiter. Und finde ich total schön anzuschauen und hat tolle Darsteller, hat zum Beispiel unter anderem auch Robert Quistek drin. Und Dietrich Brüggemann ist auch so jemand, der auch oft seine Schwester mit dabei hat als Darstellerin, die ist auch mit dabei. Ja, super Film, kann ich auch nur empfehlen.
Ich habe noch Der letzte schöne Herbsttag. Das ist ein Film von Ralf Westhoff, der mir nichts sagt. Ich habe keinen anderen seiner Filme gesehen. Und es spielt unter anderem die Hauptrolle Julia Koschitz, die man ja auch aus Doctor's Diary wieder kennt. Und das ist ein Film, den habe ich auch zu Beginn meines Studiums gesehen und der ist von 2010, deswegen auch so in diesem Zeitraum irgendwann. Deswegen weiß ich auch nicht mehr viel. Ich weiß aber, dass das der einzige Film ist, der mir bis dahin bewusst war, der die histrionische Persönlichkeitsstörung betrachtet, aber das eben auch wieder sehr leichtfüßig und nicht so, dass irgendwie was großartig pathologisiert wird. Und es hat mir eigentlich einfach sehr gut gefallen, weil es geht halt um ein Liebespaar und sie hat halt offenbar so diese Störung oder es wird halt zumindest impliziert. Also man weiß nicht so ganz genau, wie gesagt, das wird auch nicht großartig thematisiert, aber es werden halt genau die Probleme gezeigt, die eben auftreten können, wenn jemand das hat und wie eine Beziehung darunter oder leiden kann, ist zu viel gesagt, aber welche Herausforderungen an eine Beziehung gestellt werden. Und deswegen fand ich den sehr schön. Und den müsste ich auch mal wieder gucken. Den habe ich auch auf DVD, aber noch nie eingelegt.
Was?
ja, manchmal ist das so. Man kauft sich Sachen und denkt dann, ach ja, irgendwann.
Ja, ich hab da ganz viele Filme, die ich gekauft habe, so auf Halde, aber noch nie angeschaut habe. Da könnte ich auch, glaube ich, einen ganzen Sommer damit verbringen, die mal abzuarbeiten. Ja, ich habe hier noch Sonnenallee mit drin. Sonnenallee kennen sicherlich auch einige. Der ist auch von 99. Und das ist auch so ein Film, naja, ich komme halt aus dem Osten und das ist halt so ein Film, der erzählt halt so ein einen kleinen Abschnitt aus dem Osten halt so, ne? Ich glaube, in den 70er Jahren spielt er so oder 60er. Also da ist es noch, oder sogar 80, ich weiß, auf jeden Fall, da ist der Osten noch richtig da. Also die DDR ist da noch wirklich auf ihren Höhepunkt so und erzählt halt so einen kurzen Abschnitt von einem jungen Mann, der halt unsterblich in eine verliebt ist aus der Sonnenallee. Also das spielt auch nur in dieser Sonnenallee. Mhm. Das ist halt direkt an der Grenze zum Westen. Und naja, die werden dann zum Beispiel auch so von den Westdeutschen, die kommen da immer hin so zur Besichtigung und werden dann verspottet, so, oh, ihr armen Ossis und so. Und naja, es ist aber auch alles sehr lustig so dargestellt. Es ist alles sehr leichtfüßig dargestellt. Auch so, da ist zum Beispiel die Mutter, die möchte auch unbedingt in den Westen flüchten, hat dann auch so einen Ausweis irgendwo gefunden von einer älteren Frau und will sich dann immer so, versucht sich dann so zu verkleiden wie diese Frau und ja, versucht dann halt, braucht mehrere Versuche, um da irgendwie mal zum Investment abzuhauen. Mm. Und da geht es dann auch so um Stasi natürlich und so weiter. Und auch so zum Beispiel dieser, wie heißt der, Robert, der bei Crazy die Hauptrolle gespielt hat.
Robert Stadlober,
der spielt auch mit, der ist auch noch ganz jung. Und der spielt so jemanden, der halt total auf Musik steht und der versucht halt immer so an so Platten ranzukommen, an zum Beispiel von den Rolling Stones. Der wird unbedingt diese eine Platte von den Rolling Stones haben, aber die kostet halt unglaublich viel. Mhm. Und da versucht halt irgendwie Geld zu sparen und passieren dann auch so ein paar sehr unterhaltsame Sachen. Also ich finde den wirklich, das ist auch so ein Film, den habe ich auch letztens erst wieder geschaut. Super Film, um Sonntagnachmittag zu verbringen.
Dann hatten wir schon einige heute.
Ja. Ja, der ist halt sehr.
Wir nehmen auch am Sonntagnachmittag auf. Ne?
Der ist halt sehr kurzweilig. Also ist auch ein super Film. Der hat aber auch so ein paar ernste Momente, also zum Beispiel halt wegen Stasi und so. Und da geht es ja auch so ein bisschen darum. Also zum Schluss wird er auch ein bisschen dramatischer dann.
Fun Fact zu dem Film. Also Christopher und ich nehmen ja hier aus Potsdam-Babelsberg auf und Sonnenallee ist der erste Film, der in der berühmten Babelsberger Außenkulisse einer Berliner Straße gedreht wurde, die danach in zig anderen Filmen zu sehen war, bis sie abgerissen wurde. Unter anderem also der Pianist, Tunnel, Russendisco, also so alle möglichen Filme, die zu unterschiedlichsten Zeiten in Berlin gespielt haben, Inglourious Basterds, Der Vorleser und so weiter. Die haben alle in dieser Straße gespielt, die sie dann dementsprechend an die jeweilige Zeit angepasst haben. Die wurde dann 2013 abgerissen und jetzt gibt es eine neue Straße hier, in der dann Babylon Berlin zum Beispiel gedreht wurde.
Okay. Okay. Interessant.
Ja, die berühmte, also es war, glaube ich, die erste so große Außenkulisse einer Straße weltweit, die irgendwie so lang aufgebaut geblieben ist.
Ich habe mich auch gefragt, während ich den Film letztens wieder geschaut habe, so, da dachte ich mir auch, das ist doch Kulisse, oder? Also das sieht doch so ein bisschen danach aus.
Aber gut, wenn du das einmal jetzt weißt, achte mal drauf, guck mal danach, der Pianist und dann Inglourious Basterds und so. Du wirst es immer wieder erkennen.
Werde ich mal machen, ja. Danke für diesen Hinweis.
Ich habe auch noch eine Honorable Mention. Und wahrscheinlich hätte ich mich selber vor einem Jahr dafür noch ausgelacht. Und zwar ist die Honorable Mention Go Trabi Go. Das ist ein Film, den ich quasi entdeckt habe letztes Jahr, als Christopher und ich hier in Potsdam auf dem Festival des historischen Films waren. Und da wurde der Film präsentiert von seinem Regisseur Peter Timm. Der war da und hat auch Fragen beantwortet. Und wir saßen halt so im Kino mit, also ich glaube, wir waren die Jüngsten und wir waren wahrscheinlich auch die Einzigen, die aus Westdeutschland kamen ursprünglich. Und um uns herum saßen lauter Leute, denen dieser Film die Welt bedeutet hat. Das ist so, das klingt so absurd, wenn man den irgendwie, so, also keine Ahnung, wenn ich den als 15-jähriger Teenie in Westdeutschland gesehen hätte, hätte ich mich wahrscheinlich kaputt gelacht darüber, wie man den Film so richtig gut finden kann. Aber der ist tatsächlich, also er ist 91 entstanden, 90 und 91 gedreht worden, also quasi direkt nach der Wende. Und
Also während der Wende.
Während und nach.
Ja, okay.
Genau, und die sind quasi mit ihrem Drehteam gerade irgendwo in Italien gewesen, als sie erfahren haben, jetzt ist es wirklich so weit. Und es ist wirklich, um uns rum im Kino haben die Leute geweint und Peter Timm hat erzählt, dass in der Zeit danach, da gibt es die eine Szene im Film, wo die Mutter und die Tochter auf die Terrasse eines großen Hotels in Rom treten, runtergucken auf die Stadt und nach ihrer langen Roadtrip-Reise im Trabi durch Europa sagen, ach, weißt du was? In Bitterfeld ist es jetzt auch 6:30. Und diese Szene ist wohl irgendwie für so viele Leute in der Zeit so ein Ausdruck ihres Gefühls gewesen dazu, was so der Westen-TM mit ihnen gemacht hat nach der Wende. Also, dass der tatsächlich, glaube ich, so einen Nerv getroffen hat. Und also wirklich, um uns rum saßen Leute, die gucken denn jedes Jahr vielfach und sind in Trabi-Vereinen.
Ja, die eine hatte sogar richtig eine Kutte an, so mit Aufnähern.
Ja,
und so.
Also das ist tatsächlich In dem Film steckt mehr, als man beim ersten Gucken ahnen mag. Vor allem, wenn man ihn als westdeutsche Person das erste Mal guckt.
Ja, ich habe, wo wir vorher über Mehmet Göker gesprochen haben, ist mir noch ein Film eingefallen, den ich als Honorable Mention hier reintun möchte. Nämlich auch eine Dokumentation mit sehr unterhaltsamen Werten, nämlich Parchim International. Geht darum, dass ein chinesischer Investor einen kleinen Flughafen in Parchim kaufen möchte, der mittlerweile nur noch dazu genutzt wird, dass irgendwelche Flugpiloten, Schüler dort Start- und Landung üben können. Also die machen da so kurze Touchdowns und fliegen dann weiter. Hm. Und sonst passiert auf diesem Flughafen nicht mehr viel. Und dieser chinesische Investor möchte den jetzt kaufen, um dort ein großes Handelszentrum aufzubauen, wo Ware von China nach Afrika verschifft wird. Also wo es gar nicht um Deutschland direkt geht, sondern der findet das einfach geografisch günstig, um dort einen großen Umschlagsplatz zu machen. Und verspricht dort den Parchimern irgendwie, da wird ein Riesenhandelszentrum aufgebaut und so viele Arbeitsplätze, was er denen natürlich nicht erzählt, dass diese Arbeitsplätze garantiert nicht mit Deutschen besetzt werden, sondern mit Chinesen. Das ist so spannend, weil dieser Investor da auftritt und die Leute glauben irgendwie, es geht um sie und ja, Deutschland und es kommt der chinesische Investor und macht jetzt was in Deutschland und die können das überhaupt nicht fassen, dass es gar nicht um Deutschland geht bei diesem Projekt. Und so dieser, also quasi dieser Eurozentrismus durch dieses Vorhaben komplett ausgehebelt und in Frage gestellt wird. Und das scheitert dann auch grandios und es gibt dann eine sehr rührende finale Szene, wo sie den chinesischen Investor in seinen chinesischen Heimatort irgendwo in den Bergen begleiten, wo er dann in Tränen ausbricht und darüber redet, dass er nie irgendwie eine Verbindung mit seinem Vater hatte. Also vollkommen abseits von dem, was der Film je irgendwie erzählen wollte. Und ich finde das so spannend, weil es halt auch hier quasi um so ein großes Wirtschaftsprojekt geht, was so groß aufgebaut wurde und dann total gescheitert ist. Und ja, ich bin einfach so ein Fan von solchen Dokumentationen, die so was aus diesem Leben rausgreifen können, ohne dass da noch viel gestreckt werden muss. Also es gibt auch sehr viele Sachen, die gleich mitgefilmt wurden. Die haben da sehr früh dieses Kamerateam dabei gehabt bei diesem Projekt. Also sie haben sehr viel von diesem Projekt gleich live miterlebt. Ja, also ich kann ich auch sehr gut empfehlen. Ich glaube, gibt's auch auf Amazon Prime. Ist auch so eine Dokumentation, die man sich mal geben kann. Vielleicht ein Doppelfeature mit Mehmet Göker.
Ja, vielen Dank. Damit sind wir durch mit unseren Honorable Mentions. Und ich glaube, also ich fand die Folge wirklich sehr, sehr kurzweilig. Finde ich natürlich alle unsere Folgen. Aber ich glaube, es waren wirklich viele Filme dabei, die A, vielleicht nicht so unfassbar bekannt sind, weil ich glaube, die richtig Bekannten, die haben wir eher ausgeklammert so, weil die vielleicht auch gar nicht so gut sind.
Du meinst die Til Schweiger-Filme, ne?
Und weil sie schon irgendwie, obwohl sie alle in die komödiantische Richtung gingen, durchaus unterschiedlich waren und ich glaube, für unterschiedliche Stimmungen auch sorgen können.
Ja, das denke ich. Ja, das war doch ein richtig schönes Potpourri an deutschen Film, die eher so in die komödiantische Richtung gehen. Und das nächste Mal, da geht es dann natürlich etwas ernster zu. Ne?
Ja, da muss ich mich dann noch mental drauf
vorbereiten. Ja, da musst du dich dann wirklich noch also schau einfach alle Filme, die wir dann demnächst an und dann bist du richtig down und dann wird man darüber sprechen.
Ja, weil ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch wieder mega subjektiv, aber dass deutsche Dramen, die mir halt auch wirklich viel bedeuten, dass die so richtig in die Magengrube gehen. Naja, werden wir dann
da werden einige dabei
eruieren.
Sein. Ja.
Genau. Sehr, sehr schön, dass ihr dabei wart, Becky und Christopher. Dafür. Es hat wie immer viel Spaß gemacht mit euch.
Vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auch schon auf Teil 2.
Ja.
Ja. Mögt ihr noch mal ganz kurz sagen, wie man euch erreichen kann in diesem großen Internet?
Genau, am besten unter @genderbeitrag auf Twitter, Instagram, Facebook findet man sich, mich so auch. Also ihr findet mich. Ah, und Letterboxd auch @genderbeitrag.
Genau, und ich bin auf allen diversen Plattformen als @vanilla_chief erreichbar. Die Schreibweise findet ihr dann in den Shownotes.
Auf jeden Fall.
Gut, ja, dann bis zum nächsten Mal und das wird ja gar nicht allzu lange dauern.
Genau.
Genau.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüsseldorf.